Auf, rein in den Bus. Schön, dass du da bist. Such den Platz, leg deinen Schirm zwischen die Füße und wisch die angelaufene Scheibe frei. Eigentlich wollten wir mit dir zur BDR-Gala fahren, aber dann haben wir doch keine Tickets bekommen. Somit mussten wir uns heute ein neues Ziel ausdenken und haben uns für eine thematische Verlängerung unseres Slowenien-Ausflugs letztens entschieden. Und die führt uns dann heute ins Zillertal. Also schnall dich an, hier sind deine Schürzenjäger. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und Andi hat das erste Mal keine Latenz gehabt. Nachdem ich meinen Namen gesagt habe, kam eigentlich mehr oder weniger direkt Andi Stauf.
Ich bin mental jetzt richtig krass dabei.
Nee, ich glaub eher, dass die Verbindung dahin, wo du jetzt bist, obwohl das sehr, sehr weit weg ist, besser ist als nach Köln.
Als zu dem blöden Vodafone-Router.
Das kann gut sein. Hier ist aber jetzt allerdings auch früh morgens und normalerweise nehmen wir erst abends auf.
Und das heißt, Internet ist da noch ein bisschen, ist noch frischer.
Ist frischer.
Es hat noch Bock.
Es liegt gar nicht an mir. Es ist nur das Internet.
Gerade erst einen Kaffee getrunken, das Internet. Es ist einfach.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, wir drehen heute im Besenwagen die Musik auf und haben dafür Shox als Partner der heutigen Folge an Bord. Shox ist der führende Hersteller von Open-Ear-Kopfhörern, bei denen der Sound über die eigens entwickelten Bone-Conduction- oder Direct-Pitch-Technologie ins Ohr kommt. Man setzt die Kopfhörer also nur an das Ohr und bekommt so noch alles mit, was um einen herum passiert, während man gleichzeitig seine Lieblingsmusik oder Podcast hören kann. Es gibt verschiedene Modelle. Jungs, welches findet ihr am besten?
Also ich habe zwei Favoriten, den Open Run Pro 2 und die Open Fit. Beim Radfahren gefällt mir der Open Run Pro 2 besser, muss ich sagen. Mit dem Bügel finde ich praktischer, wie er dann sitzt. Und der Sound kommt dann unter anderem auch über das Schläfenbein direkt ins Ohr. Und man bekommt vom Straßenverkehr dann eigentlich alles mit. Die Open Fit für mich haben den besseren Sound, sind auch super bequem zu tragen und die benutze ich halt bei jedem anderen Sport, außer beim Radfahren eben, weil da mir das die Umgebungsgeräusche noch wichtiger sind als der Sound letztendlich.
Ja, mein Favorit ist der Open Run Pro 2. Ich habe vorher im Training immer andere Kopfhörerhersteller genutzt, die waren aber bei manchen Situationen im Straßenverkehr nicht so optimal. Für mich ist hier da klar der Vorteil, dass ich auch weiterhin alles um mich herum hören kann, obwohl ich ja Podcast höre oder Musik höre, weil die Kopfhörer eben auf dem Knochen sitzen, vor dem Ohr und nicht im Ohr. Das Thema Sicherheit kommt ja immer wieder bei uns zur Sprache und in dem Fall hat da Shox auf jeden Fall ein Produkt an den Start gebracht, was mir ein höheres Sicherheitsgefühl gibt.
Jo, ich bin da auch bei Andi. Ich habe die Kopfhörer in meinem Geburtstagsurlaub ausgiebig getestet, quer über Malle. Und wenn ich so allein unterwegs bin, finde ich dann auch die Open Run Pro 2 am besten. Wenn ich mich aber mit jemandem treffe, sind eigentlich die Open Fit optimal, weil die kann ich auch super gut in die Trikottasche packen. Grundsätzlich bin ich aber saufroh über ein Produkt mit gutem Sound, was eben nicht im Ohr steckt, weil ich trage nachts Oropax zum Schlafen und tagsüber telefoniere ich sau viel. Und da bin ich echt im Training mal saufroh, ein bisschen Luft im Gehörgang zu haben und trotzdem Musik hören zu können. Donnerstag, dem 21. geht bei Shox die Black Friday-Aktion los und man bekommt auf viele Kopfhörer 30%. Mit dem Code Besenwagen gibt's dann nochmal einen 10€ Rabatt on top, auch auf die nicht reduzierten Kopfhörer. Also checkt das Ganze doch mal aus und geht auf shox.com, das ist shokz.com oder eben direkt über unsere Shownotes. Andi, erzähl kurz, wo du bist, so ganz, ganz grob.
Ich bin gerade noch in Kalifornien und habe jetzt hier eine Woche Trainingslager, wenn man so will, hinter mir. Wir hatten einige Fahrer in einem Camp für mentales Training und da war ich mit dabei und das war sehr interessant und ja, ich bin gespannt, wie unsere Jungs und Mädels das nächstes Jahr anwenden können und weiter daran arbeiten. Das wird die Herausforderung jetzt.
Mit welchem Guru habt ihr da gearbeitet?
Das ist tatsächlich ein Mann hier aus Kalifornien. Und im Wesentlichen drehte sich das inhaltlich um den Flow State, falls euch das was sagt. Und wie man das eben spezifisch auf den Radsport anwenden könnte. Oder man kann es, aber muss man natürlich üben.
Tja, nicht so schlechter Ausflug auf jeden Fall gerade zur Zeit. Hier ist auf jeden Fall richtig scheiße. Es ist so kurz vor Schneien
jetzt. Aber ich hab heute gesehen, der Wetterumschwung kommt nächste Woche wieder. Da sollten es wieder über 15 Grad werden in Köln.
Ja, also in Berlin nicht, aber ich bin heute Morgen, ich habe Doppeltraining gehabt, erst Laufen und dann Radfahren. Und ich beim Laufen, obwohl es so 40 Minuten waren, kam ich komplett kalt und nass nach Hause, weil die ganze Zeit so Schneeregen war und so 2 Grad mit auch so einer schönen Brise. Alter Schwede, ey.
Ich war gerade auch direkt vom Podcast. Ja. Ich musste zwei Bürotage abreißen, habe ich nicht so oft. Und eine halbe Stunde zwischen Heimkommen und Podcasten bin echt 17 Minuten gelaufen.
Ja, dann bin ich ja froh, dass der Wetterumschwung kommt und Köln nächste Woche wieder Sommer ist, wenn ich dann da bin.
Stimmt, du kommst uns besuchen.
Ich komme euch besuchen, ja. Ansonsten, also ich komme.
Und wir machen Weihnachtsfeier.
Ansonsten kann ich dir noch ein paar Tipps geben, Paul. Ist nämlich, kann ich dir sagen, alles nur Einstellungssache.
Ey, und das ist eine sehr gute Überleitung zu meinem Thema. Und zwar hatte ich die letzte Woche das Vergnügen, einen Nachbar von mir kennenzulernen, also aus meinem Haus. Ich wohne jetzt in diesem Haus, ich weiß gar nicht,
vier oder fünf
Jahre, also eher fünf, nee, ich glaube sogar eher 6 Jahre als 4 oder 5. Egal, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sagt man sich ja Hallo und so und ist auch ganz nett. Aber ich habe eigentlich noch nie so richtig mit den Leuten gesprochen. Und jetzt hat mich einer der Nachbarn eingeladen auf ein Glas Wein zu sich. Ist ein älterer Herr, ist jetzt vielleicht irgendwas mit Mitte 60. Und wir haben so Wein getrunken, pipapo, und reden so ein bisschen, was ich mache. Erstmal, was dachtet ihr, was die dachten, was ich bin?
DJ.
Also
hätte ich jetzt auch gesagt.
Also Hintergrund, ich fahre jeden Tag Fahrrad und die sehen mich jeden Tag mit Radsachen fahren. Ja. Aber okay, ihr sagt bei DJ. Nee, die dachten, ich arbeite in der IT-Branche und habe einfach nur sehr viel Zeit und bin sehr sportlich. Genau, dachte IT-Branche, habe gesagt, ich bin Profisportler und jetzt wird's interessant. Dann sage ich so, Rap-Profi. Und dann ist natürlich die Frage, ja, auch so Tour de France und so, sage ich ja früher. Und dann, das hat seine Frau dann gefragt. Und dann er so als erstes, ja, aber in ihrem Alter? Also haben sie aber nicht mehr viel übrig, oder? Also quasi so darauf hingewiesen, dass ich dann ja jetzt da ich auch langsam mal aufhören müsste, weil ich ja schon sehr alt bin. Er weiß nicht, wie alt ich bin, ne? Aber anscheinend habe ich auf ihn einen sehr alten Eindruck gemacht. Und natürlich kam das Thema Doping auf ihr auf, aber da war noch irgendwas. Dann den anderen Tag komme ich zurück vom Training, komplett nass und dreckig. Er kommt runter und sagt, naja, wieder trainieren gewesen. Sag ich, ja, bei jedem Wetter. Und dann ratet mal, welchen Satz er danach gesagt hat.
Schlechtes Wetter gibt's nicht.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechtes. Nee, komm,
einen Versuch habt ihr noch.
Das ist nur Einstellungssache.
Hat ein berühmter deutscher Radsportkommentator auch das Öfteren mal gesagt. Augen auf bei der Berufswahl.
Ist das von einem Kommentator?
Ja, ist vom deutschen Kommentator. Ja. Und?
Ich dachte, der Spruch von Linus Gerdemann gewesen.
Ja, kann sein, dass er von ihm auch kommt. Aber als ich da oben bei denen in der Wohnung war, genau das andere, was er gesagt hat, da haben wir so ein bisschen gesprochen und da meint er zu mir, aber für einen Radfahrer sind sie schon kräftig, ne?
Richtig schlechter Abend für dich.
In der Offseason, Paul, hättest du sagen müssen.
Und dann sage ich zu ihm, ja gut, ich bin jetzt kein Bergfahrer, aber also ich bin jetzt schon eher so im Mittelfeld unterwegs, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht so ein Schwereren. Und dann hat die Alte, also keine Ahnung, also ich weiß, dass er auch eine
Paul,
Brille
pass,
trägt.
Pass
also,
auf, was du sagst,
ich das
ne?
Sehe.
Geil.
Die hören jetzt vielleicht auch
geiler
deinen Podcast.
Reality-Check.
Nein, also schöne Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, ja.
Er hat auf jeden Fall auch mein Video gesehen, nur eins meiner Videos. Und mir gesagt, dass er es gut fand. Oder interessant. Interessant, nicht gut, interessant. und ja, nee.
Ja, aber sind nicht Berliner einfach so? Ich habe ja so den klassischen Berliner, den habe ich so im Kopf, dass sie immer so ein bisschen...
Ja, der ist ein West-Berliner Urgestein, ja. Also deswegen deswegen habe ich das.
Leicht negative Kommunikation ist Standard eigentlich.
Ja, ich denke, es war richtig nett und auch sehr sympathisch. Also ich habe das gar nicht böse aufgenommen. Ich fand es einfach nur sehr witzig, weil es das Gegenteil ist von dem, was ich an Feedback bekomme. Also selten schätzen mich Leute auf 38 so. Und selten sagen mir Leute, dass ich eher kräftig auch sehe.
Vielleicht war der jetzt auch einfach nur ehrlich und die anderen wollen dir immer so ein bisschen schmeicheln.
Es kommt ja auch immer drauf an, in welcher Bubble du dich bewegst. Vielleicht hat der eine Bubble, die noch mal krasser unterwegs
dünner
ist. Ja.
Dünner, noch mal dünner. Ja. Ja, das war auf jeden Fall so meine nachbarschaftliche Erfahrung. Ne?
Schön. Ich hatte auch ein extrem lustiges Wochenende. Ich bin nach Hause gefahren für Grundschulklassentreffen.
Ich habe auch bei Klassentreffen.
Alter, 30 Jahre nicht mehr gesehen, die Leute, aber es war sau witzig. Es war wirklich extrem lustig. Wir haben uns tatsächlich Storys aus der Grundschule gegenseitig noch erzählt. Aber darauf will ich jetzt natürlich nicht hinaus, sondern am selben Tag habe ich noch so einen richtig klassischen Winterride gemacht. So ganz klassisch schön, entspannt, easy, Grundlage. Mit Patrick Schubert, meinem Kumpel, dem ältesten KT-Fahrer Deutschlands. Ich glaube, er ist wirklich stolz auf diesen Titel. Und wen haben wir, mit wem haben wir uns noch verabredet? Jonas Rutsch. Und dann natürlich echt jeden Berg viel zu schnell hoch, jedes Ortsschild gesprintet. Es war ein richtig, richtig anstrengender Tag, aber es hat Spaß gemacht.
Weiß ich jetzt nicht, ob mich das freut zu hören oder nicht.
Ja, ich glaube, für den war es ja leichter als für mich, ne? Muss man dazu sagen. Aber das war sein zweiter Tag auf dem Rad.
Ja, als du die Story eingeleitet hast, da wusste ich schon, worum es geht, weil ich hatte auf jeden Fall ein Foto auf Instagram gesehen, auf dem ihr drei drauf wart oder zumindest zwei von deinen Mitfahrern. Und als dann der Satz kam, wir sind eine entspannte Runde gefahren, war ich schon verwundert.
Ja. Ja, keine Ahnung. Es ist doch überall so, oder? Es ist in jedem Leistungssegment so. Man trifft sich und das eskaliert.
Ja, aber ich hoffe, Jonas Rutsch wird dann auch mal ab und zu langsamer fahren im Training.
Er fährt aber nicht langsam machen ist nicht schnell. So die Spezialität von Jonas Rutsch, ja.
Aber
er hat auch erzählt, dass er einige Challenges im neuen Teamcamp gewonnen hat.
Ja, okay.
Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen.
Oh Mann, da hat er wahrscheinlich das richtige Team gefunden. Da kann er sich mit so ein paar bekloppten Belgern richtig einen reinprügeln beim Training.
Es klang so. Wir freuen uns sehr auf Jonas Rutsch, Intermarché. Ja. So, dann, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt. Eigentlich wollten wir zur BDR-Gala fahren.
Also erstmal ganz kurz, waren wir eingeladen? Nee.
Nein. Also,
Paul,
niemand von uns wusste.
Jetzt mal ganz kurz, ne? Also das ist ja eine BDR-Gala. Ich fände es echt schon mal, also ich würde sogar hingehen, wenn ich eingeladen werden würde. Ich würde es interessant finden, das wäre eigentlich ein Move von dem, wenn die uns mal einladen. Und warum wurden eigentlich nicht SportlerInnen aus verschiedenen Radbereichen eingeladen? Also aus dem Gravel war jetzt niemand da, soweit ich weiß. Also weder Caro noch ich, noch Freddy war da, noch Jade.
Ich weiß nicht, ob jemand von DigiCycle da war. DigiCycle.
Ja, genau.
Also Jason Osborne war auf jeden Fall auf der Folie abgebildet zur Präsentation von DigiCycle.
Ja. Das fände ich, also ich finde ja so Galas, fände ich tatsächlich cool, wenn wir alle da eingeladen werden, so aus den verschiedenen Bereichen, so die besten Athletinnen, fände ich gut.
Endlich mal ein Smoking Line.
Ja, nee, ich glaube, das ist, also was ich jetzt gesehen habe, was da getragen wurde, brauchen wir es glaube ich nicht unbedingt, da wären wir auf jeden Fall overdressed, aber ja, weil an sich ist das sowas eine coole Idee.
Also wir hätten es ja wahrscheinlich gar nicht großartig mitbekommen, wenn nicht der BDR seine neue CI gelauncht hätte da. Der BDR, Bund Deutscher Radfahrer, heißt jetzt German Cycling und hat ein neues Logo. Und das war gestern schon auf dem Instagram-Kanal von einem Mountainbike-Magazin, glaube ich, zu sehen. Und heute haben sie dann eine Pressemitteilung und einen eigenen Post gemacht. Und jetzt hört ihr unsere Gedanken dazu. Wer fängt an?
Okay, mein einfach nur, ich habe mich am Anfang kurz gefragt, German Cycling, macht Sinn? Dann habe ich sowieso rumrecherchiert, also gerade vor der Folge. Das machen anscheinend viele Verbände so, dass sie ein englisches, selber einen englischen Namen geben. German Cycling ist ja jetzt nicht deutsch. Ich habe aber erst auch gedacht, um ehrlich zu sein, dass man Bund Deutscher Radfahrer beibehält, weil es ein deutscher Verband ist und der Fußballverband heißt ja, oder Tennisverband, oder wie, die heißen jetzt ja auch nicht German Soccer Federation, also für die deutschen Mitglieder. Aber anscheinend ist es ein komplettes Rebranding, also das Bund Deutscher Radfahrer fällt weg, soweit ich es verstanden habe aus der Pressemitteilung. Habe ich jetzt gerade noch keine, weiß ich nicht, ob ich das auf der nationalen Ebene so gut finde. International finde ich, macht schon Sinn, da jetzt einen internationalen Begriff zu nehmen. Und was jetzt Logos angeht, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das muss noch an mir wachsen, sagen wir mal so. Aber habe jetzt nichts, wo ich haten kann.
Also, ich finde, wir haben mir vor der Aufnahme gesagt, wir verpacken jetzt jeglichen Gedanken dazu als Kompliment. Der erste ist wirklich ein Kompliment. Im Vergleich nämlich zur Deutschen Tennisunion und zum Deutschen Fußballbund hatte man beim Bund Deutscher Radfahrer das Problem, dass man theoretisch nur männliche Personen mit dem Namen anspricht. Das wurde jetzt schon mehrfach aufgebracht für eine Namensänderung und die hat man so natürlich irgendwie geschafft. Und insofern finde ich es auch gut. Ich habe auch nichts gegen internationalen Namen und German Cycling inkludiert einfach alle Radfahrende in Deutschland. Insofern sehr gut, gar kein Problem damit, positive Entwicklung. Und ich finde richtig gut, dass das Logo wie eine Eule aussieht.
Ich sehe die Eule nicht, Basti.
Ja, ich sehe sie.
Ja, also mein erster Gedanke war einfach nur, ja okay, warum auf Englisch? Dann der zweite war dann einleuchtend, ja macht Sinn, warum nicht? Und ich habe eigentlich gar nichts so richtig dazu zu sagen, muss ich zugeben. Also
aber hätte man nicht einfach auch so zwei Sachen machen können? Einmal Deutscher Radsportverband, weißt du, irgendwie sowas in die Richtung, also so sportspezifisch und also nicht personenspezifisch und dann halt noch eine englische Variante. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, die englische Variante finde ich jetzt auch gut. So, ich hätte mir halt, glaube ich, gewünscht, für die nationale Kommunikation da auch noch was zu haben. Aber ist jetzt halt, wie es ist. Ne?
Die Frage ist jetzt nur, wie kürzen wir das ab?
Ja, ist auf jeden Fall
BDR
nicht mehr
BDR.
GC.
GC, Mann.
GCN. GC auf Deutsch. GC auf Deutsch.
Wir sind Deutsche.
GC auf Deutsch, das ist gut.
Jungs, wir sind Deutsche. GC.
GC auf Deutsch.
Ich mal gerade die Eule für dich, Andi. Warte, ich schicke sie dir.
Ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, aber ich meine, was willst du da auch groß mit einem Logo anders machen, ne? Wenn du
Jungs, jetzt aber
Radfahrenden da drauf haben willst.
Oder aber erstmal das viel Wichtigere. Ja, okay, aber da ist ganz viel Fantasie, Basti.
Die hab ich ja, sorry.
Angenommen, wir werden für nächstes Jahr eingeladen. Gehen wir hin? Ja, gehen wir hin, oder? Komm. Jungs.
Kommt aufs Datum an, wie immer.
Hast du zufälligerweise keine Zeit, ne?
Nee, ich glaube nicht. Also, wenn das wieder um die gleiche Jahreszeit ist, dann ist das so meine radsportfreie Zeit. Ich weiß auch gar nicht, was ich da soll. Also, ich habe, weißt du, du kannst gerne da hingehen, Paul. Du hast ja auch irgendwie verdient. Ja, als.
Das stimmt.
Nee, aber.
Als hier einer der Speerspitzen des deutschen Gravel-Sports, kannst du da ruhig aufschlagen. Aber was ich da soll, weiß ich jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht.
Radsportmedium. Ja, stimmt schon.
Selbst so würde ich mich hier nicht bezeichnen wollen.
Ja, ist ja gut.
Wir haben noch zwei Performance-Themen hier, bevor wir zu unserem Gast gehen. Es ist ja natürlich die performancefreie Jahreszeit im Straßenradsport und tatsächlich mit Cyclocross beschäftigen wir uns gerade auch nicht so viel. Aber es wurde dann, wir wussten es schon monatelang, jetzt endlich öffentlich, dass Lotto Kernhaus das offizielle Devo-Team von Ineos wird. Und ich bin gespannt, wie das wird. Andi hat die meisten Einblicke, würde ich sagen.
Ja, Monate weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall schon seit einigen Wochen, das stimmt. Ja, ich glaube, es gibt ja so eine Beziehung zwischen den beiden Teams, die schon lange besteht. Ja, die direkte Beziehung, würde ich sagen, ist natürlich, dass mit Kim Heidok schon mal ein Fahrer vom Team Lotto Kernhaus in die World Tour gewechselt ist und eben zu Ineos Grenadiers. Ich glaube, Kim hat dann einen guten Eindruck hinterlassen und in der Form schon mal ein bisschen Werbung gemacht für die jetzige Zusammenarbeit. Und dann gibt es natürlich auch noch einen deutschen sportlichen Leiter, der eine gute Beziehung zu Florian Monreal hat, nämlich Christian Knees. Und ich glaube, das waren so die ersten Berührungspunkte letztendlich zwischen den beiden Mannschaften. Und mit der Entwicklung, dass jetzt dass Bora ein eigenes U23-Programm integriert und Ineos eben auf der Suche war das ein möglicher Fit. Und nach den ersten Gesprächen hat das, glaube ich, ziemlich schnell Fahrt aufgenommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Fahrer genau schon von Ineos in das Team platziert werden. Ich glaube, 3, soweit ich weiß. Und ich hoffe, dass man das über die nächsten Jahre ausbaut, weil wir haben es ja schon mal besprochen, also ein eigenes Devo-Team macht natürlich Sinn, ist aber kein Zwang, weil man natürlich auch nicht allen Fahrern die Chance geben kann, im eigenen Team dann Profi zu werden, und dementsprechend ist das eine Variante, die man jetzt noch nicht so oft gesehen hat, weil die meisten ja doch irgendwie eine ganze Mannschaft haben wollen. Aber mit Jayco und Axion zum Beispiel steht auch eine ähnliche Partnerschaft zwischen den beiden Mannschaften. Und ich hoffe, das gibt dem Team nochmal weiteren Aufschwung. Ich glaube, die letzten Jahre hat man sich da schon gut entwickelt in die Richtung. Und ist ja auch nicht einfach, sage ich mal, für den Kontinentalbereich Sponsoren und Partner zu finden, und da ist sowas natürlich sehr, sehr glücklich auch, glaube ich.
Ja. Vielleicht kannst du mir noch ein paar offene Fragen beantworten. So wie ich es verstanden habe, können die Fahrer auch zwischen den Teams wechseln, die Ineos da platziert?
Nee, ich glaube, das wird jetzt zumindest im nächsten Jahr noch nicht möglich sein, weil ich glaube, dafür muss tatsächlich der Paying Agent, also die Betreibergesellschaft der Teams, die gleiche sein. Vielleicht gibt es da gerade Überlegungen, das anzupassen von der UCI, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Es wäre natürlich noch ein weiterer Vorteil, sage ich mal, für die Mannschaften, um das Rennprogramm ausbauen zu können, für die jungen Fahrer vor allem. Aber jetzt auch nicht zwingen muss. Ja? Also ich glaube, wenn alles so integriert ist, es wird auch schwierig, weil man fährt noch auf unterschiedlichen Fahrrädern, und es ist schon noch
das wäre nämlich auch eine meiner
sehr
Fragen gewesen.
Partnerschaft, abgesehen davon, dass da natürlich im Hintergrund schon Infrastruktur von Ineos mit benutzt werden kann, in Form von auch einfach Wissen und Trainern und so weiter. Ja.
Bin auch gespannt. Ich hoffe, das ist so ein bisschen was. Also dass es eine bessere Partnerschaft wird als jetzt vielleicht die vorige und eine intensivere Zusammenarbeit.
Wer das nicht weiß, Lotto Kernhaus war schon mal Development Partner von Bora.
Genau.
Das war in dem Fall so ein bisschen ein Unterschied, war natürlich, dass neben dem Team Lotto Kernhaus auch das Team Tirol KTM ein Development Partner war, und ich glaube, man hat sich auf Seiten von Bora recht früh entschlossen, doch auch ein eigenes Devo-Programm aufzubauen, und dass da die Partnerschaften mit den beiden Teams eben gar nicht richtig gefruchtet haben, weil man schon früh, glaube ich, in die Richtung gegangen ist. Okay, wir machen jetzt doch alles unter einem Dach.
Also wir hatten jetzt in der letzten aktuellen Folge, die letztwöchige Folge war ja mit Tom Dümmeler eine Live-Folge, die schon vor längerer Zeit aufgenommen wurde. Aber in der davor hatten wir einen der sportlichen Leiter von Tirol, und in der Folge heute haben wir den damaligen und vielleicht auch jetzigen Head of Performance von Tirol. Da kommen wir ja auf das Thema gleich wieder zurück. Mit den Devo-Teams, mit Kontakten zu Bora, was auch immer. Letztes Ding. Bora verstärkt sich noch weiter. Red Bull Bora Hansgrohe, noch einen Ernährungsspezialisten von Wismar abgeworben. Paul hatte das eingeschmissen. Es scheint es scheint sich mit guten Leuten verstärkt zu werden. Man scheint was vorzuhaben.
Genau, ich habe es deswegen bei uns auch reingeballert, weil ich kenne den halt, Andi, wie heißt er?
Asgar Joipendrup.
Ja, ich kenne ihn von Instagram, da arbeitet er viel mit, jetzt nicht unbedingt Kacheln, aber da gibt er immer wieder so Ernährungstipps und Studien, die er da veröffentlicht. Ich finde ihn eine interessante Persönlichkeit und hat anscheinend in den letzten Jahren auch bei Wismar Liese Bike irgendwie mitgewirkt. Ob es jetzt am Ende immer noch so war, weiß ich nicht. Aber scheint ein renommierter Experte zu sein. Und ich finde das auch in dem Kontext interessant, dass man natürlich auch mit dem Partner Ministry, die ja auch von sich aus einen Ernährungsberater im Team haben, das ist sehr, sehr interessant, dass man das Team da jetzt nochmal erweitert, um dann noch mehr Expertise reinzubringen. Der hat wohl auch noch, daneben wird er wohl auch mehr in die Orga reingehen, was man so in der Pressemitteilung entnehmen konnte, oder dem Text. Also neben der Tätigkeit als Ernährungsexperte, wie auch immer man das dann nennen mag, wird er noch andere Bereiche übernehmen anscheinend.
Ja, ist auf jeden Fall ein super renommierter Ernährungsberater im Sport, ne? Also jetzt nicht nur im Radsport. Dadurch kennen wir ihn natürlich auch. Vielleicht haben es manche auch schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, My Sport Science oder so heißt seine Seite, mit denen er dann auf Social Media aktiv ist meistens. Und also ich glaube, diese Figuren, diese Grafiken, die hat man vielleicht schon mal gesehen. Wir können das auch mal hier in den Shownotes nochmal verlinken, kann man sich mal anschauen. Ist halt echt super interessant. Der teilt auch echt viel, viel Wissen. Kann man sich viel Informationen abholen. Und gilt eigentlich so bei Wismar auf jeden Fall so als einer der Leute, die diesen ganzen Nutrition-Aspekt im Team so mit revolutioniert hat. Und ist, glaube ich, ein gefragter Mann gewesen und muss man sagen, also guter Zug wieder von Red Bull Bora Hans Kroh. Das Team müssen wir jetzt auch irgendwann mal abkürzen, oder? Also der Name.
Ja. RB Bora.
RB Bora.
Oder RB.
RBA.
RB Rosenheim.
RB Rosenheim. Ist doch gar nicht Rosenheim, ist doch.
Raubling.
Ja, RB Raubling. Oder RB Bayern.
RSV einfach. RSV Raubling.
FC Bayern.
Ja, also ich meine, ne, wir haben hier schon oft über die ganzen Fahrer gesprochen, die für nächstes Jahr neu verpflichtet worden sind. Ein paar Strukturänderungen eben mit der Integration vom Junioren- und U23-Team. Aber es ist natürlich so, dass im modernen Radsport einfach das Team hinter dem Team immer wichtiger wird. Man kann ja hier immer nur über Wismar Liese Bike sprechen, wie viel Staff letztendlich da in der Mannschaft drin sind. Also ich glaube, die sind in die letzte Saison knapp mit 130 Leuten insgesamt gestartet, also Fahrer und Personal drumherum. Und das ist einfach wichtig, ne? Dass man Fahrer einfach möglichst ganzheitlich betreut, also nicht nur einen Trainingsplan dahin legt und ein Rennprogramm vielleicht dazu, sondern eben, ja, wie wir jetzt wissen, dass Ernährung einfach maßgeblicher Performance-Faktor ist, dementsprechend auch da rein investiert wird in Form von Personal, dass man die 25 bis 30 Fahrer, die man so hat in der World Tour Mannschaft, eben auch gut betreuen kann. Ne? Und da gehört natürlich dann nicht nur die Empfehlung dazu, sondern dann auch wirklich die Logistik dahinter. Wir hatten ja auch in der Folge mit, jetzt fehlt mir gerade der Name von Ministry, Robert Gorgos.
Robert Gorgos.
Da schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, was dann da noch dazu gehört, wenn man den Ernährungspart in so einem Team mit organisieren muss. Ja, also da müssen natürlich dann Einkaufslisten erstellt werden, etc. etc. Mittlerweile haben die meisten Teams ja ihre eigene Verpflegung mit dabei und einen Kitchen Truck oder sowas in der Art. Gehört dazu. Und ist halt auch krass, ne? Also wenn man mal so, ich habe jetzt ein paar Tage wieder mit einigen Fahrern verbracht, wie man das so heute so macht im Vergleich zu den letzten Jahren einfach, ne? Also fast jeder Fahrer trackt die Ernährung mit mit verschiedensten Apps, die es da auf dem Markt gibt. Ich glaube, so die führende ist tatsächlich eine Eigenentwicklung von Wismar Liese Bike. Food Coach oder so, Athlete Food Coach heißt die, glaube ich. Könnten wir auch mal hier verlinken, kann man sich mal angucken, ist allerdings kostenpflichtig. Ja, es ist auch auf jeden Fall ein Grund, warum so schnell Rad gefahren wird heute. Also die Menge an Nahrung, die man dann doch aufnimmt, vor allem in Kohlenhydrate, ist schon krass. Also ich weiß gar nicht, also ich kann mir gar nicht vorstellen, so viel zu essen jetzt aus so einem. Ich meine, Paul, wir hatten kurz drüber gesprochen, wie es bei dir aussieht. Du bist ja noch viel, viel aktiver als wir beide zusammen. Was da halt so reingeht, ist schon echt erstaunlich.
Ja, genau, ist halt auch das. Ich fand dann die Menge, die du genannt hast, auch echt krass. Also vor allem im Rennen, wie viel da. Und da finde ich eher schon den Aspekt auch mal interessant zu wissen, also wie viel wird davon wirklich aufgenommen? Weil das ist ja, also irgendwann war ja mal so 90, ist das so, was so normale Menschen aufnehmen können, Anführungsstrichen, so 120 ist ja geläufig, ne? Also das ist jetzt so im Profibereich, versucht das jeder. Und dann
Gramm Kohlenhydrate pro Stunde.
Und jetzt so 150 Gramm haben dann aufgehört. Und jetzt hast du ja nochmal eine ganz andere Zahl reingeworfen.
Paul, kannst du verdeutlichen für jemanden, der sich jetzt fragt, wie viel 120, 150 ist, was du dir reinziehen musst, wie viel Pulver, ja, wie viel Gel in der Stunde?
Genau, ich würde es jetzt einfach mal anhand meines Sponsors einfach auch machen wollen. Dann könnt ihr mich euch auch anschauen und auch vergleichen, vielleicht mit dem, was ihr nutzt. Also ich nutze Ministry und wenn ich zum Beispiel da ein normales K-Pulver nehme, dann mache ich 80 Gramm davon in eine Flasche rein. Ja? Und also 80 Gramm Kohlenhydrate. Und dann nochmal ein Gel. So. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber wenn ich so diese langen Rennen mache, wo ich auch selbst supportet habe, so mit 6-7 Stunden, da kann man jetzt rechnen, dass ich natürlich nicht jede Stunde eine neue Flasche bekomme, sondern nach 2 Stunden sind meine Flaschen aufgebraucht. Und dann braucht man halt dann ungefähr pro Stunde, wenn man 120 Gramm aufnehmen will, pro Stunde, 3 × 40 Gramm Gels. Also die Ministry Gels haben 40 Gramm Kohlenhydrate pro Gel. Da brauchst du davon schon mal 3 Stück. Und wenn du jetzt die Menge nehmen willst, die Andi mir genannt hat, die viel, viel höher ist, dann ist das so viel, das würdest du so ohne Team-Support, fast nicht möglich umzusetzen. Und da frage ich mich echt auch, wie viel der Körper davon wirklich aufnehmen kann. Weil das ist eine absurd hohe Zahl. Das wird schon stimmen.
Ich hatte in die Richtung auch mal eine Frage von einem Hörer hier bekommen, wie man das so genau nachvollzieht. Ne? Also man muss ja auch sagen, wenn man jetzt, sagen wir mal pauschal, ne, die versuchten 200 Gramm halt reinzubekommen, sind es dann am Ende wirklich 200 Gramm, ne? Trinkst die Flasche ganz leer, machst du das Gel ganz leer. Also ich denke mal, du hast ja eh immer so ein bisschen Latenz, sag ich mal, ne? Was du dann letztendlich wirklich in den Körper reinbringst und was du dann aufnimmst, klar, ist auch nochmal eine andere Frage, aber die Jungs machen das halt auch tagtäglich und ja, es ist einfach krass. Also mit dem, was du gerade gesagt hast, bin ich früher Paris-Nizza gefahren. Also die ganze Rundfahrt. Ne? Das ist halt einfach krass zu sehen, auch wenn du die Leistungsanpassung dann über die Jahre siehst, der Fahrer. Ne? Also nehmen wir jetzt mal einen Zeitraum der letzten 5 Jahre. Die Wattleistung, die steigt letztendlich gar nicht viel. Ja, aber die Leistung im ermüdeten Zustand ist fast identisch. Ja, also man kann das einfach auch in den Rennen sehen, ne, dass die Finals, die früher irgendwie ja vielleicht so 40 bis 60 Kilometer waren, die sind halt jetzt 100 bis 120 Kilometer lang, weil man einfach den Treibstoff hat, sage ich mal, ne, um die Leistung auch über einen längeren Zeitraum fahren zu können. Und das macht, glaube ich, einfach den Riesenunterschied aktuell, ja, dass du einfach die Energie noch hast, ja, über einen längeren Zeitraum und ja. Ich habe schon überlegt, ob man nicht irgendwann auch so, wie bei dem Film Matrix, einfach so ein Klotz von irgendwie so einem Glibber, Pulver, was auch immer, zu essen bekommt, weil die Mengen ja auch einfach brutal sind, ja. Also wenn man überlegt, wir haben drüber gesprochen, hier spezifisch das Beispiel auch nochmal, um ein Frühstück letztendlich vor einem großen Eintagesrennen oder vor einer Königsetappe bei einer Grand Tour. wo die Fahrer dann auf 300 Gramm Kohlenhydrate kommen sollen und was das einfach in Lebensmittel dann bedeutet. Ja? Also das kann man sich gar nicht vorstellen, das dann auch zu essen tatsächlich. Und ich denke mal, wenn das jetzt noch ein bisschen ansteigen sollte, die Menge der Kohlenhydrate oder generell vielleicht dann auch über mehrere Tage aufgenommen werden soll, muss man da, glaube ich, drüber nachdenken, dass man eben die Energie in irgendeiner anderen Form als Reispasta oder Haferflocken irgendwie aufnimmt, weil ja, das kannst du ja keinem antun, ne? 3 Wochen lang.
Ja, wird auf jeden Fall noch einiges vorwärts gehen da an der Stelle, glaube ich. Ja. Weil das ist, wie du schon gesagt hast, glaube ich, gerade die größte Stellschraube der letzten Zeit gewesen. Mhm. Und da sitzen bestimmt einige schlaue Leute dran, die sich da Gedanken machen.
Eine Sache noch dazu, wen es interessiert. Darf ich es kurz reinwerfen? Ja. Mein Trainer Sebastian Rösler hat dazu auf dem YouTube-Kanal von, oh, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie die heißen, auf jeden Fall, den Link können wir auch reinhauen.
Pro Athlete.
Nämlich sich mit Chris, naja, ich glaube, das war dieser Triathlon-Kanal von denen, ich glaube, fällt mir jetzt gerade nicht ein, auf jeden Fall haben die sich da mit dem befasst, was der Christian Blumenfeld in sich reinbleibt. Und das ist also ab hohe auch Kalorienzahl. Das kann man sich auch mal angucken, wenn man sich in das Tiefe so ein bisschen das Thema weiter rein vertiefen will. Verlinken wir auch nochmal. Über den Blumenfeld haben wir jetzt ja auch ganz, ganz oft schon gesprochen.
Ja. Der kotzt ja auch regelmäßig.
Der kotzt auch regelmäßig, ja.
Deswegen muss er auch mehr aufnehmen.
Okay. Lass mal die Tür aufmachen im Zillertal. Ja.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Hey Leute, mal wieder ein kleiner Gruß aus Bocholt. Wenn du noch ein paar Geschenke brauchst, dir noch was zu deinem Fahrradglück fehlt oder du sogar einen neuen Untersatz zum Pendeln, Biken oder sogar motorisierter Art suchst, bis zum 1.12. gibt's bei Rose Bikes für dich die Black Deals. Ausgewählte Fahrräder aus dem Bereich Urban, MTB, Gravel, Rennrad und E-Bike. Zu ebenso attraktiven Preisen wie Fahrradteile oder Fahrradbekleidung. Also schau doch mal auf rosebikes.de vorbei oder geht direkt bei uns in die Shownotes, da gibt es den Link in den Black Deals Sale. Ich bin mir sicher, du findest, was du suchst. Ich habe dem Peter, unserem Gast, nämlich gerade schon, musste ich ein bisschen vertrösten, weil ich ihm den Link hier zu dieser Konversation geschickt hatte, wir uns aber dann nochmal verquatscht haben auf diesem Ernährungsthema gerade. Er hat uns gerade schon Tratschtanten genannt. Also, ich stell dich kurz vor, bevor wir hier reingehen in die Konvo. Ich finde das ganz geil, weil ganz... ganz natürliche Entstehungsgeschichte hier dieses Gastauftritts. Wir hatten ja vor 2 Wochen schon deinen Ex-Kollegen oder immer noch Kollegen Gregor Gaswoda hier. Und wir haben uns irgendwie alle im Sommer kennengelernt, weil ich einen Nachwuchssportler ins Tirol-Team vermittelt habe und dann das ganz interessant war, diese ganzen Kontakte, die sich da drum ergeben haben. Plus Andi freut sich, glaube ich, auch total. Der war nämlich auch ganz gespannt, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen. Wir begrüßen Peter Leo, sportlicher Head of Performance bei Tirol. Ist er noch oder gewesen, kann er uns gleich erklären. Kommt aus dem Zillertal, habe ich recherchiert. Hat, glaube ich, in Innsbruck Sport studiert. Und hat aber auch mittlerweile, wir wussten nicht, ob du im Zillertal oder in Australien bist, nämlich den Sprung über einen sehr großen Teich dahin geschafft, ist bei Australian Cycling. Wir haben uns bei der WM getroffen, da warst du im australischen Hotel. Jetzt können wir aber konstatieren, du bist in San Francisco.
Genau.
Also, herzlich willkommen.
Ja, danke Bastian für die Einladung und ja, mir freut es, dass es seit langem nochmal schafft, wieder ein deutsches Podcast aufzunehmen. Also,
bist du gerade international viel unterwegs im Podcast?
Ja, ich habe jetzt eigentlich die letzten immer eigentlich englischsprachige Podcasts gemacht. Das letzte war eigentlich mit dem Jack Burke, der ist sehr, sehr immer begeisternd und der hat mich einige Male jetzt schon gefragt, ob ich einen Podcast mit ihm machen will. Er lebt ja in Innsbruck und ja, dann sind es kurze Wege und deswegen war es jetzt mehr englischsprachig und viele der deutschsprachigen Fans beziehungsweise Radsportbegeisterten, die sagen dann immer, mach wieder mal ein deutsches Podcast Und so hat sich wir. Das aber jetzt sehr gut ergeben.
Nicht in San Francisco, obwohl dein Hintergrundbild hier bei Zoom danach aussieht. du bist tatsächlich gerade in Österreich oder wo bist du?
Ja, genau. Also ich bin jetzt nur in Österreich, in Tirol, wo meine Heimat ist und genieße jetzt einmal die Zeit in Tirol. Normalerweise wäre ich jetzt schon wieder in Australien, vor allem so, wie es jetzt in den letzten Jahren war. Aber nach Olympia ist es trotzdem immer ein bisschen anders. Aktuell wird noch am Vertrag gefeilt. Den hätte ich eigentlich schon lieber länger gerne abgeschlossen. Aber es sind ein paar Pokerspiele im Gange und die zum Teil auch sehr unerwartet kommen. Aber was soll man machen? Das ist einfach das Business, ja. Und dementsprechend bin ich auch noch im Lande.
Falls du da Hilfe brauchst, kannst du uns anrufen.
Na, ich hoffe nicht.
Kann mir vorstellen,
das ist immer ein neuer Business Case für einen Agenten. Warum nicht?
Ja, also, ne, wir sprechen gerade wirklich darüber, weil uns öfter mal Coaches tatsächlich konsultieren in der Richtung. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Personalie auf dem Markt ganz gefragt ist. Ja, also viele Mannschaften, mit denen man so Kontakt hat, reden oder man redet oft über einen Messwert, der so ein bisschen auf deinen Mist gewachsen ist, würde ich mal sagen. Kommen wir vielleicht später noch zu. Okay, Australian Cycling heißt dann, du arbeitest dann für den Verband tatsächlich auch dann.
Genau, also meine Rolle war jetzt in den letzten Jahren, also ich bin ja Ende 2021 nach Australien gegangen, lange Zeit mit Tirol angefangen, wie es der Bastian richtig gesagt hat, eigentlich ursprünglich vom Triathlon, also gar nichts mit Radsport zu tun und dann eben durch die Radsport-WM 2018 hat man in Tirol einfach ein bisschen so eine Rekrutierungsoffensive gemacht für den Nachwuchssport. Da hat sich Tirol dann auch entschieden, das Tirol-Team rein U23 zu werden. Und das war eigentlich so mein Startpunkt mit dem Radsport. Wollte eigentlich immer zuerst im Triathlon arbeiten oder mehr mit Triathlon-Athleten. Aber es hat sich halt mehr und mehr ergeben, dass ich im Radsport tätig wäre und bin dann eben bei Tirol eben mit Georg Zimmermann, Patrick Gamper und wie sie alle heißen, Skinagel ist dazu mal auch gefahren, Manuel Bozner. Das waren so die Athleten der ersten Stunde, mit denen ich gestartet habe. Und dann war es so, dass das einfach bei mir mal noch, vor allem nach der Pandemie, habe ich ein bisschen mal eine neue Challenge gesucht und dann habe ich durch einen Kollegen den Kontakt zu Australien bekommen und dann habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich und dann, wie gesagt, sind die einen, folgt das eine das andere und dann bin ich in Australien gelandet und dann war meine Hauptaufgabe quasi die Spiele oder den Olympiazyklus für Paris zu begleiten, eigentlich als Trainingswissenschaftler, Leistungsdiagnostiker, aber eben als Performance Coach und durch das, dass eigentlich ja Australien mit Green Age und der World Tour Lizenz aus Australien einen sehr starken Link gehabt hat, ist dann eigentlich auch mehr und mehr das Engagement bei Green Age Cycling dazukommen. Eigentlich während der Rolle, das hat sich ein bisschen ergeben, es wäre eigentlich anfangs eine Verbandsrolle geplant gewesen, aber durch das, dass es dann eigentlich so viele Parallelen gegeben hat, vor allem weil viele Athleten wie Cal O'Brien, wie Georgia Baker, Sam Welsford und so weiter natürlich auch auf der Straße fahren. Und dementsprechend da der Link einfach wichtig war, in der World Tour verbunden zu sein, auch mit den Athleten, mit den Coaches, mit den sportlichen Leitern. Und so hat eben, wie gesagt, das eine wiederum das andere ergeben. Und das war jetzt eigentlich so der Vertrag, wo jetzt bis Ende der Spiele, die Spiele waren für Australien extrem erfolgreich, eben nicht nur auf der Bahn, sondern auch mit, generell im Schwimmen. Also waren, glaube ich, historisch gesehen die Top 3 der Medaillenstatistik. Also das hat jetzt natürlich auch in Australien wiederum, ihr wisst es, wie das läuft in Deutschland. Es wird am Ende noch Medaillen abgerechnet und je mehr Medaillen fließen, desto mehr Fördergeld fließt. Und durch das, dass es ja dann in 2032 die Spiele in Brisbane gibt, kann man jetzt schon sehr erwarten, dass natürlich auch die Fördermilliarden fließen. Und die fließen in Australien eh sehr leicht, wenn man das zum Beispiel mit Österreich vergleicht.
Von Deutschland fangen wir nicht an. Ja, da muss man nochmal den Poker-Face rausholen hier beim Vertrag dann mit dem Peter.
Genau, nachverhandeln.
Ja.
Na, aber es ist für mich jetzt natürlich auch ein bisschen Neuland. Ich habe das jetzt noch nie so durchlebt, natürlich von einem Olympia-Zyklus auf den anderen. Und wir haben jetzt aber viele Kollegen auch schon gesagt, dass es ein normaler Prozess ist, dass die Mühlen malen langsam nach Olympia, weil sich halt viele Verbände auch wieder neu aufstellen, eben nicht nur von der Personalie, auch von der Philosophie. Und dementsprechend ist es halt einfach ein bisschen ein Geduldsakt.
Ja, also Andi hat schon gesagt, du hast dir da einen gewissen Ruf aufgebaut, auch während deiner Arbeit schon in Tirol. Ich glaube, es hat dir auch geholfen bei der Bewerbung da in Australien. Nichtsdestotrotz, du bist erst 30 Jahre alt. Und lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du so schnell auch zu diesem Ruf gekommen bist. Du hast mit dem Team Tirol noch während deines Studiums oder während deiner Uni-Zeit angefangen zu arbeiten, ne?
Genau, es war eigentlich in erster Linie hat es eben mit dem Masterstudium angefangen und dann ist es eigentlich so, hat es so viele unbekannte Fragen und oder so wenige Antworten geben für die Fragen, die ich eigentlich stellen wollte. Ich war da immer sehr, durch das, dass ja, ich glaube, der Vorteil war, dass ich von einem anderen Sportart gekommen bin und einen Radsport ein bisschen mit anderen Augen gesehen habe. Und das hat eigentlich das auf sich gehabt, dass ich gesagt habe, boah, ich muss da ein bisschen mehr Grundlagenforschung betreiben, weil vieles einfach noch nicht so etabliert war. Und deswegen haben wir das Engagement dann eben mit den U23 Longitudinal Project in Cycling kreiert, mit der PhD-Forschung darauf aufbauend. Und es hat ja nicht nur für mich quasi dann den Nährboden für Forschung gegeben, sondern darauf aufbauend war es ja von zum Beispiel die Arbeit von James Bragg, das, was eigentlich alles mit Tirol begonnen hat. Und darauf aufbauend eigentlich viele internationale Gruppen auf diesen, unter anderem auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und es ist einfach jetzt richtig, richtig cool, dass es mehrere Forschungsgruppen in Europa gibt, aber immer international, die eigentlich im selben Boot sitzen und eigentlich, sage ich mal, das Feld gegenseitig, ja. Da ist eine gesunde Konkurrenz da. Und ich finde, das ist ja, das macht das Ganze ja, das treibt das Feld immens vorwärts. Und ich glaube, viele andere Sportarten sind uns neidig aktuell, wo es aktuell an Wissenstransfer und Wissenserwerb im Radsport, vor allem aus dem Feld, ja, passiert. Weil früher hat man halt immer nur gesagt, und das war großteils meine Kritik von der Arbeit, und mich freut es, wenn jetzt meine Arbeit auch, ja, in Fachkreisen, aber auch in der breiteren Öffentlichkeit geschätzt wird. Dem war aber nicht so, sondern die Anfangsjahre waren, ich bin zum Teil belächelt worden mit dem Ansatz und auch von renommierten Leuten aus der Wissenschaft, die eigentlich meine Arbeit gar nicht ernst genommen haben und sagen, ja, was du im Feld machst, du machst sowieso keine Standardisierung und du machst sowieso alles nur tohu wabohu. Und das war, in einer gewissen Weise ist das jetzt schon eine Genugtuung, weil genau diese eingefleischten Leute, die was so vorgefertigte Meinungen über dieses Forschungsfeld haben, sind jetzt eigentlich die was jetzt den Mund am weitesten aufmachen. Und ja, es ist ähnlich wie im Radsport, eine sehr oberflächliche Welt auch in der Wissenschaft, aber der Anfang war sehr, sehr schwer.
Also du sagst, die haben dich belächelt für die Art und Weise, wie du Tests gemacht hast oder an Dinge rangegangen bist. Oder kannst du es mal kurz erklären?
Genau, also wie also wie zum Beispiel das erste Mal diesen Kilojoule-Approach genannt habe, wo man sagt, okay, ja, das Power-Profile, erstens haben sie schon mal das Power-Profile nicht verstanden, um was es eigentlich geht, weil sie natürlich auch nicht aus dem Radsport kommen sind. Und das nächste war eigentlich das, dass sie nicht verstanden haben, dass es eigentlich nicht nur darauf aufkommt, Bestwerte zu haben, sondern es war so dieses klassische Lehrbuchbeispiel, ja, hohe V zur Max, hohe Schwelle und dahin geht's. Und mir ist das eigentlich dann mit der Arbeit bei den 23er Sportlern schon aufgefallen, dass es eigentlich gar nicht so leicht ist, weil wir haben eigentlich Leute gehabt mit sehr hohen V2-Max-Werten, auch über 80, und die haben aber trotzdem keine Chance gehabt bei den Rennen, und habe ja mal die ganzen Sachen von der Laborsichtweise hinterfragen angefangen und hab mir mal angeschaut, wie verlaufen denn die Rennen. Also ich bin mehr in die Rennanalyse gegangen und da hat man eigentlich gesehen, dass diese Bereiche eigentlich in den Rennen ja selten abgefragt werden. Und dann ist es so eigentlich habe ich 2019 einen Artikel gelesen oder 2018 von Neil Twilson, for Training Peaks, How to Become a Pro Cyclist mit einem Kilojoule Approach, und das war das Beispiel von Will Barter, der dazu mal mit Axen Hermans Profi geworden ist, ich weiß nicht, der ist noch CCC-Team gegangen. Und das war dieser Artikel, der was eigentlich das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und ich bin heute noch mit Nate Wilson unter anderem jetzt für Education First arbeitet und auch im Triathlon mit der Flora Duffy, mit der Olympiasiegerin aus Tokio. Und der war eigentlich so der, ich würde sagen, der war unbewusst der Initialzünder, der war das im Training, und ich glaube, den Artikel gibt es heute noch auf Training Peaks auf dem Blog, den sollte man sich einmal zu Gemüte führen, weil der hat das eigentlich dazu mal im Training schon angefangen, und ich habe gesagt, boah, das ist was Interessantes, und so hat das eigentlich mit dem Kilojoule Approach angefangen, wo man sich angeschaut hat, okay, wie viel Kilojoule akkumuliere ich und wie schaut dann das Power Profile aus, und dann mit der Forschung und mit dem Wissenserwerb sind wir halt draufgekommen, dass nicht nur die Kilojoule alleine, also die Gesamtarbeit entscheidend ist, sondern wo ich diese Gesamtarbeit auch verbringe, also in welchem Intensitätsspektrum. Ja, ob ich das jetzt quasi nur in der Grundlage fahre oder ob ich das an der Schwelle fahre oder im V2-Max-Bereich, das macht natürlich immens viel aus, wie fähig ich bin, das quasi die Leistungsweite abzurufen.
Wenn wir jetzt eh schon in dem Bereich sind, welche Herangehensweise hast du denn an Tests im Allgemeinen? Also,
Paul fragt eigentlich jetzt mit anderen Worten, was muss ich machen?
Nein, ich in meinen Augen sehr, sehr guten Trainer, bin da auch sehr zufrieden. Also ich finde es aber nur ein interessantes Thema.
Ich glaube, ihr kennt euch sogar, der Sebastian Rösler, ne?
Ja, Sebastian Rösler, und ich glaube, du hast da einen sehr guten Trainer mit Sebastian. Mit dem Sebastian verbindet mir auch sehr, sehr viel Zusammenarbeit und hat natürlich in Deutschland einen sehr, sehr guten Namen.
Also das ist gar nicht so cool, ich wollte jetzt Sebastian nicht Honig ums Maul schmieren, aber das hast du jetzt sehr gut gemacht. Aber dieses Thema Leistungsdiagnostiken, es gibt ja so verschiedene Sachen, es gibt Labor, selbst da gibt es ja 100 verschiedene Tests gefühlt, so. Jeder hat irgendwie so ein eigenes Ding, dann gibt es ganz viele Feldtests. Und du hast dann jetzt so ein Parameter, wo du im Prinzip eigentlich Leute bestimmte Tests fahren lässt, also 5 Minuten der All-Out, kannst gleich mal näher drauf eingehen, gibt man das ein, dann kommt eine Summe bei raus und dann hat man so eine Tendenz, was jemand kann. Wie würdest du jetzt Talent scouten? Weil was mir mittlerweile auffällt, oder aus meiner eigenen Erfahrung als Trainer, auch Sprecherleiter, als ich das noch gemacht habe, ist, da haben wir mit Feldtests auch gearbeitet, die wir draußen gemacht haben, manchmal Laktat genommen, manchmal nicht, aber eigentlich nur mit irgendwelchen Algorithmen, die natürlich beeinflussbar sind von den Umwelteinflüssen, ob du im Sitzen, ob du im Stehen fährst, es sind ganz viele Variablen, auf die du dann eine Leistung beziehst, eine V2max, einen Fettstoffwechsel, und darauf basierst du dann ein Training. Wie gehst du an diese Sachen ran? Also was ist für dich so der richtige Weg, um irgendwie Talent zu erkennen und aber auch um das richtige Training planen zu können?
Schön, dass du wieder so einen riesen Sprung gemacht hast, Paul.
Ja.
Weil das ist eine richtige komplexe Frage, und ich glaube, man muss die Frage echt ein bisschen aufteilen.
Weil du gerade schon meinst, du hast bis mit einem neuen Approach reingegangen, und
ja, da hätte die Jungs ich ja haben noch das Fragen jetzt. Gehabt, ja. Ja, was genau. Hat er überhaupt da in Innsbruck gemacht und so, ne?
Aber
ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme natürlich auch von der deutschen Trainingswissenschaft und da bin sehr stark geprägt natürlich auch vom Mado-Modell gewesen, und also Mado-Modell unter anderem kommen von der V2max, Fowler-Max und so weiter. Wir haben das dort zumal natürlich auch in unseren trainingswissenschaftlichen Vorlesungen und so auf der Uni gehört, und da gibt es natürlich auch gewisse kommerzielle Anbieter, die natürlich zu diesem Zeitpunkt Anfang 2018 da sehr stark involviert waren mit mehreren Pro-Teams. Da hat es verschiedenste Software gegeben und mit der Verbindung zu Dan Lorang habe ich sehr viel in dem Bereich gemacht, und ich bin dann natürlich von diesem Bereich gekommen, also V2max, Fowler-Max, richtig auch das Mado-Modell getestet mit dem Sprint-Test zuerst und dann eben mit dieser V2max Rampen und Stufen, Stufenkombination, bin dann auch auf diesen Laktat-Minimum-Test, der was an der Spohu in Köln entwickelt worden ist, gekommen. Also ich habe sehr, sehr vieles im Labor durchprobiert, und ich würde sagen, ich bin erst durch die Zeit draufgekommen, was für mich zeiteffizient ist, aber wo die Aussagekraft entsprechend groß ist. Und ich habe, glaube ich, die endgültige Klarheit habe ich bekommen in Australien. Weil einfach in Australien das nicht europäisch vorgeprägt war, sondern einfach durch den australischen Ansatz. Und das hat für mich sehr, sehr viel erleuchtet. Und weil Australien mit dem Australian Institute of Sports rein international gesehen einer sicher der besten sportleistungsphysiologischen Verbundsysteme hat. Und eigentlich so, um jetzt deine Frage zu beantworten, ist es eine Kombination, sowohl als Stufentest, wo man sich submaximal zum Beispiel Ökonomie, die Laktatschwellen und so weiter anschaut, den Substratstoffwechsel anschaut, aber dann schon auch als Part dieser Testbatterie eine kurze V2 Max-Rampe oder einfach einen kurzen Kapazitätstest, wo man einfach das Top-End abfragt. Und ich glaube, das die Kombination aus diesen zwei Tests, wo man also einen submaximalen Test und einen maximalen Test, sage ich, wenn es jetzt eine Single-Visit-Option ist, ohne dass ich sage, ich kann jetzt mir auf Training Peaks die Daten noch anschauen und so weiter, dann würde ich sagen, wenn du, und das ist ja oft der Fall, dass man, sage ich mal, mit Leuten zu tun hat, da hat man einen Tag, um die Leute möglichst gut einschätzen zu können oder zu skalieren. Das ist jetzt zum Beispiel im Amateurbereich so. Im Profibereich ist es meistens so, dass kaum mehr getestet wird. Also wir haben bei Tirol zum Beispiel, wie wir Scouten angefangen haben, sehr, sehr viel getestet. Wir haben zum Beispiel alle Junioren eingeladen nach Tirol in die Privatklinik, in die Medal, wo ich dort einmal gearbeitet habe. Und wir haben da zum Teil über 2 Tage lang mit den Leuten getestet, aber immer Gespräche geführt und so weiter. Gell? Das wird heute zum Teil gar nicht mehr gemacht, sondern das, was du gesagt hast, es wird sehr viel im Feld gearbeitet. Also man schickt ihnen einen entsprechenden Power-Profile-Test und man geht eigentlich in erster Linie auf Training Peaks und schaut sich auf Training Peaks die letzten 3 bis 5 Jahre an und analysiert, okay, was ist da passiert. Und da gibt es natürlich heute diverse Möglichkeiten über verschiedene Software-Systeme. Also ich arbeite zum Beispiel früher sehr stark mit WKO5 und Golden Cheetah. Das Problem ist, dass das mittlerweile fast ein bisschen im Auslaufen ist, weil es einfach von den Daten her die Rechenleistung nicht mehr gegeben ist und je mehr Athleten man sich quasi auf dem PC lädt, desto ja, schafft es am Ende nicht einmal mehr die E-Mails abzufragen. So hoch ist die Rechenleistung. Das Problem ist mit WKO und die Leute, die viel mit dem arbeiten, die wissen, WKO hat einfach das Problem, dass das immer neu ladet, ja, und immer von vorne anfängt und das macht es extrem langsam. Und das ist ein bisschen leider, da finde ich, hat Training Peaks ein bisschen den Sprung verpasst, WKO zum Beispiel als Web-Applikation zu schaffen. Und deswegen habe ich dann, das ist eigentlich so ein bisschen mein Baby, wo ich kein Geld kriege und nichts. Aber mit David Dinker haben wir 2019 begonnen, mit Interval ICU zu starten. Und ich habe eigentlich also das alles, was ihr im Power Profiling seht bei Interval ICU, geht eigentlich auf unsere Arbeit zurück. Und ich habe das an David dazu mal, was ein begeisterter Programmierer ist, aber dazu mal noch nicht so viel Know-how gehabt hat vom leistungsphysiologischen Ansatz. Ich bin immer nur der Ideengeber, sage ich mal, unter anderem einer von vielen, der was mit David Tinker, der was eigentlich der Mann, der Brain hinter Interval ICU steckt, der was das in der Freizeit macht. Also das war einer. Und jetzt haben die ja mit Endura, mit John Peters, eine Kollaboration. Und die 2 Leute, die sind eigentlich so die was richtig Datenanalyse beherrschen. Und die haben das auch verstanden, dass es eigentlich die moderne Datenanalyse im Radsport über eine Web-Applikation gehen muss. Also es ist sozusagen wie ein Training Peaks, aber Training Peaks Extended.
Ich habe gerade hier in den letzten Tagen auch ein paar Infos bekommen. Und da soll es auf jeden Fall ein neues Produkt geben, was eben cloud-basiert funktionieren wird. Und nach eigenen Aussagen die komplette Konkurrenz vom Markt fegen wird. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich würde das Thema Scouting auch so gerne, also wir können es anschneiden gerne, ein bisschen ausklammern und vielleicht nochmal in einer gesonderten Folge speziell drauf eingehen und nochmal zurückgehen. Also du hast letztendlich angefangen an der Sporthochschule in Innsbruck zu studieren und zu forschen.
Auf der Sportuni. Also ich war zuerst in Wien, ich war zuerst in Wien und bin dann aber nach Innsbruck zurückgegangen und habe dann eigentlich ich hab einen riesen Vorteil gehabt. Ich habe einen internationalen Doktorvater gehabt mit Justin Lovely. Und der Justin Lovely war eigentlich der PhD-Student von Benjamin Levine. Und der Benjamin Levine gilt ja eigentlich als der Begründer vom Höhentraining. Weil der Benjamin Levine dazu mal in den 1980er Jahren mit Live High, Train High eigentlich angefangen hat. Ja? Und eigentlich so, ja, einfach durch diesen internationalen Ansatz. Und ich habe natürlich dann indirekt auch von dem Know-how probiert, weil er einfach lange Zeit in Dallas gearbeitet hat und extrem offen war. Und der dann eigentlich gleich gesagt hat, wir sollten uns internationale Top-Coworkers, also Co-Autoren, zu uns holen. Und so ist quasi dann auch der Inigo Muchika ins Boot gekommen. Und es war natürlich für mich dazu mal mit 2 solchen Kalibern zu arbeiten, alles andere wie einfach, weil wo fangst du denn da an als Junger? Und das war am Ende aber genau ähnlich wie, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie im Training. Wenn ich andauernd einen habe, der was immer besser ist, du willst dann einfach auch auf das Level aufsteigen. Und genauso war es bei uns auch, die war einfach, die haben die Messlatte so hochgelegt und ich war echt am Verzweifeln und ich war 2019 kurz vorm Lockdown, kurz davor alles hinzuschmeißen, weil es einfach nie gepasst hat. Ja. Und dann war aber der Lockdown, das war meine Rettung, das sagen nicht viele, aber durch diesen Lockdown war ich dann gezwungen, dass ich halt das alles umsetze. Und eigentlich muss ich sagen, waren die zwei Covid-Jahre für mich der Gamechanger
Ich habe deinen Namen so oft schon gelesen, ja, immer ja natürlich die Studien und wo die Autoren, dachte ich, Peter Leo, wer ist eigentlich dieser Peter Leo? Und dann, ich hatte ein ganz anderes Bild natürlich und irgendwann kam es dann, okay, der ist in Innsbruck, der ist gar nicht da irgendwo intern, genau.
Das ist Peter Tiroler. Leo,
das ist Tiroler. Peter Leo, ja. ja, okay. Und du hattest am Anfang noch gesagt, also du kommst eigentlich aus einem anderen Sport und hattest direkt Fragen. Was war so eine typische Frage, die du am Anfang hattest, die dir direkt so aufgefallen ist, als du angefangen hast?
Warum trainieren die Radfahrer nur einmal am Tag?
Ja, haben ich schon immer so gemacht.
Und das ist die Antwort. Ja, und ich hab's auch nicht geschafft, dass ich als Trainer meine Athleten zweimal am Tag trainieren. Also ich bin auf diese Struktur quasi auch aufgestiegen. Außer es ist einmal ein Krafttraining dabei, aber sehr selten. Also im Radsport wird einmal am Tag gescheit trainiert. Und das ist natürlich so ziemlich das Gegensätzlichste, was man als Triathlet kennt, weil die Triathleten werden ja definiert als die Leute, die nicht verstehen, dass ein Sport halt genug ist. Und dementsprechend war das für mich schon, das war die Eingangsfrage, ich sage, okay, warum machen die alles in einer Einheit, warum teilen die das nicht auf, warum fahren die zum Beispiel nicht die Intervalle früher, also am Morgen und dann am Nachmittag eine zweite Einheit. Die Frage habe ich immer noch nicht beantwortet, also auch wissenschaftlich nicht. Es ist ziemlich schwer, glaube ich, die wissenschaftlich zu beantworten. Aber eines der Grundsatzfragen war natürlich in erster Linie diese, im Englischen heißen sie diese Key Performance Indicators, also diese leistungsbestimmenden Faktoren. Welche sind diese im Radsport? Und wenn man sich die Literatur anschaut, die waren nicht so klar. Und da habe ich gesagt, da ist eigentlich Bedarf, dass man das Ganze ein bisschen vielleicht auch spezifischer definiert. Und so sind wir dann eigentlich auch, das ist schon angesprochen worden, auf gewisse Metriken kommen, die was wir einfach als sehr prädiktiv sehen. Und was ist prädiktiv? Einfach die sehr, sehr stark mit dem Outcome, also mit der Rennleistung oder Race Performance korrelieren oder eine relativ gute Prognose haben. Und wir haben das natürlich dann über diverse Studien auch validiert, sei es mit über Tour auf die Alps. Wir haben uns aber auch verschiedenste Nachwuchsrundfahrten angeschaut. Wir haben uns World Tour Rennen angeschaut und so weiter und haben dann einfach diese Variablen, unter anderem diese Compound Score, sehr stark eigentlich als Prädiktor gesehen, wo früher halt man noch gar nicht viel von dem gehört hat und eigentlich eine deutlich bessere Varianzaufklärung, also Varianzaufklärung ist einfach der Prozentsatz, der quasi zurückzuführen ist auf einen leistungsbestimmenden Faktor. Und wenn man sich zum Beispiel der VO2 Max in einen Elitebereich anschaut, also in einer homogenen Gruppe mit alles Profi-Radfahrern, hat die VO2 Max erschreckend wenig Aufklärungsvarianz. Also quasi Veränderungen in der VO2 Max können nicht über Veränderungen in der Wettkampfleistung erklärt werden. Und ähnlich für die Schwellenleistung auch. Und deshalb sind eigentlich diese traditionellen leistungsdiagnostischen Parameter aus dem Labor, was der Paul davor genannt hat, bieten eigentlich nicht viel Interpretationsspielraum für draußen.
Also da kurz
kommt heute.
Ist es auf Radsport bezogen oder ist es zum Beispiel im Triathlon, wo es so konstante Leistung ist, wiederum anders?
In einer homogenen Gruppe nicht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hergehe und ich vergleiche einen Ötztal-Radmarathon-Fahrer mit einem Weekend Warrior, mit einem World Tour Profi und einem U23-Athleten, dann habe ich eine perfekte Skalierung zwischen VO2 Max und Wettkampfleistung. Also von mir aus 20 Minuten Zeitverleistung oder was ich nennen wir einfach eine 20 Kilometer Zeitverleistung. Wenn diese 20 Kilometer Zeitverleistung aber zum Beispiel nur im U23-Bereich abgefragt wird oder nur im Elitebereich, also in einer homogenen Gruppe, dann hat man diese Aufklärungsvarianz nicht. Ja? Und ähnlich ist es bei anderen Sportarten auch, beim Triathlon zum Beispiel. Die VO2 Max im Elite-Triathlon in einer bestimmten Gruppe hat sehr, sehr wenig Aussagekraft. Ja? Und deswegen sind natürlich wir interessiert gewesen, dass man am Ende hat man es eben mit einer sehr vorselektierten Gruppe zu tun im Elite-Bereich. Wo sind denn da noch entsprechende gute Leistungsprädiktoren für eine Performance. Und die sind eben nicht in der, die findet man nicht im Labor. Die findet man definitiv nicht im Labor. Also heute herzugehen und den nächsten World Tour Profi, also wenn man es jetzt als ganzes Junior vielleicht sieht, schon, aber wenn du zum Beispiel jetzt einen World Tour Profi im U23-Bereich im Labor finden willst, dann wünsche ich dir alles Gute.
Ja, das ist tatsächlich sehr komplex, aber am Ende habt ihr doch einen Wert gefunden, der, wie man jetzt weiß, eine sehr hohe Aussagekraft in die Richtung hat, wenn man sich zumindest mal rein den Leistungsaspekt anschaut. Und das ist eben dieser Compound Score.
Ja, ja, und diese Compound Score, eigentlich Compound heißt ja nur kombinieren. Und er kombiniert eigentlich einen komplett einfachen Ansatz. Also ich muss zugeben, ich war nicht der Erfinder dieses Begriffs, sondern eigentlich geht dieses zurück auf Jerome Sword, der Performance Director for UAE, und John Wakefield, die eigentlich das schon längere Zeit in ihrem Labor in Südafrika einfach als Beobachtungsmerkmal mitgetragen haben. Und ich weiß nicht, wer am Ende diese glorreiche Idee gehabt hat, das eigentlich einfach zu multiplizieren. Und am Ende multipliziere ich nur die relative Leistung mit der absoluten. Also nehmen wir zum Beispiel eine 5-Minuten-Leistung her, die liegt bei 500 Watt absolut, ja, und 6 Watt pro Kilo relativ, dann wäre das 500 mal 6, sind wir auf 3000. Ja, und das ist dann quasi diese skalierte Version von dieser Metrik. Und warum ist diese Metrik wichtig? Weil weder nur die absolute Leistung, nur die relative Leistung alleine hat keine gute Prognosefähigkeit. Also wir haben uns das dann angeschaut und jeder Fahrer in der Welt bestätigt das, dass du zu einem gewissen Grad eine hohe Absolutleistung brauchst. Weil wenn du keine hohe Absolutleistung hast, hast du extrem, vor allem wenn die Geschwindigkeiten hoch sind, im Flachen, extreme Probleme, einfach auch im Feld die Geschwindigkeit zu halten, weil ja die Absolutwatt abgehen. Ja? Und selbst bei Steigungen bis zu 5%, würde ich sagen, liegt die Absolutleistung tendenziell nur im Vorteil zur relativen Leistung. Also die relative Leistung fängt wirklich nur an, ob 6%, 5,5, 6% mehr an Bedeutung zu kriegen, hat den größten
Einfluss. Das kann ich dir bestätigen, auf jeden Fall.
Ich glaube, ja, Niklas Peretz ist der beste Beweis.
Anders hätte ich auch, ja, egal, ich glaube, jeder Fahrer, sage ich mal, der so über 75 Kilo wiegt, ja, also wie, das ist gut, dass es da auf jeden Fall auch um absolute Wattleistung geht und,
Es geht um absolute Wattleistung und das erklärt auch, warum viele zum Beispiel heuer für mich Climbing Performance of the Year war Neil Spollett. Also was der heuer zum Teil bei dieser Etappe geleistet hat, war unpackbar für mich. Ja. Aber es gibt viele andere. Auch Tim Wellens war immer so ein Beispiel, wie der zum Beispiel trotz eigentlich ein schwererer Fahrer trotzdem imstande war. Wout van Aert, genau. Und es war, und ich finde immer, das ist eigentlich so immer das Schwierige, finde ich, dass man so fast schon Gesetzmäßigkeiten, was man eigentlich als Fakt sieht, trotzdem mit Daten erst belegen muss. Und diese Grundsatzforschung wollten wir einfach einmal machen, weil es war eben von den Daten her nicht so klar. Jeder hat das immer gesagt. Mit jedem Fahrer, was du geredet hast, hat er das gesagt. Aber die Zusammenhänge dann in den Daten objektiv zu finden, das war sozusagen die Kunst. Ja? Und somit haben wir dann auch diese, wir haben zum Beispiel halt die 5-Minuten-Leistung, weil die 5-Minuten-Leistung einfach als über die Historie her schon sehr oft dokumentiert worden ist, als sehr entscheidender Zeitpunkt, wo sich einfach die Spreu von Weizen trennt und einfach wer eine hohe 5-Minuten-Leistung hat, quasi definitiv Vorteile hat, über rennentscheidende Situationen einen Unterschied zu machen. Und das war eigentlich so der Ansatz, der Ansatzgedanke. Und wir haben das einfach ausgeweitet. Du kannst natürlich auch einen Compound Score vor 20 Minuten rechnen, 30 Minuten. Nur wenn man sich dann die Literatur anschaut, sind alle rennentscheidenden Sachen im selektiven Bereich zwischen 2 und 5 Minuten. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, die Compound Score im V2-Max-Bereich zu skalieren. Ja, und da liegt halt 5 Minuten schön drinnen, weil im Grunde genommen für die Literatur wissen wir, je nach Trainierbarkeit, je nach Trainingsstatus kann die V2max zwischen 3 bis 10 Minuten realistischerweise wirklich an 100% gehalten werden, ja, von bis, und da liegt halt 5 Minuten schön in der Mitte circa. Und deswegen haben wir das auf die 5 Minuten Leistung normiert. Es geht aber auch auf die 6 Minuten Leistung, auf die 4 Minuten Leistung mit dem gleichen Outcome.
Ohne dem jetzt allen, ne, wenn du jetzt zurückgehst, früher wirklich immer schon gesagt, ja, also wenn du 5 Minuten mitgehen kannst, also dann Dann, machst, genau. dann hast du die rennentscheidende Sache. Das genau. war, da hat man Daten gar nicht so irgendwie gebaut. Es war so, auch so ein Gefühl, was du halt hattest aus dem Rennen, ohne dass du es selber einstoppst. Aber das war halt so, du hast gemerkt, so, da geht, da ist, du fährst den Schlussanstieg rein. Das ist diese Rush-Hour. Ja? Genau. Entweder du überlebst sie oder überlebst sie nicht. Und das gleiche ist halt in jedem Finale dann irgendwo der Fall. Und das ist halt schon echt interessant, dass es dann so natürlich dann, wenn man Triefer drauf reingeht oder reingeht, sich einfach dann auch bestätigt. Ja.
Und genau, und vielleicht noch mal, um es noch mal genauer zu definieren, geht es eigentlich weniger nur, okay, man kann nicht sagen, es ist die Leistung, aber eigentlich geht es um die Arbeitskapazität über 5 Minuten. Also welchen Motor hast du? Und wenn man sich quasi die, und dann sind wir wieder eben bei der Skalierung, wenn man sich quasi die 5 Minuten Leistung umrechnet in der Kilojoule, was nichts anderes ist wie die Leistung mal die Sekunden, also wenn ich sage 500 Watt über 300 Sekunden, was 5 Minuten entspricht, ja, sind wir bei 1000 oder 150 Kilojoule. Und diese 150 Kilojoule ist quasi eine Kapazität, die muss ich über 5 Minuten abdecken. Und diese 150 Kilojoule, die Kapazität, die muss ich ja über den Sauerstoffbedarf am Ende decken können. Ja? Weil es ja am Ende über die VO2 Max geht. Das heißt, das sagt sehr, sehr viel über die Leistungsphysiologie aus. Wir reden zwar von einer Wattleistung, von einer externen Leistung, die wird aber natürlich durch metabolische Energie erzeugt. Das heißt, ich muss auch wissen, was am Ende dieser Arbeitsumsatz ist, um überhaupt 500 Watt über 5 Minuten zu treten. Und da sehe ich immer nur Aufholbedarf von den Trainern. Ich habe das auch in Australien immer dieses leidige Thema gehabt, vor allem im Team Pursuit. Im Team Pursuit, wo Australien unter anderem sehr erfolgreich jetzt war für die Olympischen Spiele. no offense. Geht es eigentlich mehr um das, wir müssen weg vom Wattdenken. Sondern es geht um das, es geht ums Kapazitätsdenken. Welche Kapazität hat ein Athlet? Ja, und im Team Pursuit war es zum Beispiel so, damit man im Finale mitfahren, hat man über 4 Minuten oder grob 4 Minuten eine Kapazität braucht von 130 Kilojoule als Athlet. Wenn du diese 130 Kilojoule nicht imstande warst, über 4 Minuten abzurufen, war für dich Game Over. Ja? Und das ist einfach das Spannende, finde ich, aktuell im Trainingsprozess. Und da sind wir wieder voll drinnen in der Talententwicklung oder im Talentscouting. Was man sich einfach anschaut, ist die Kapazitätsleistung von den Athleten. Ja? Und die kann man natürlich dann runterbrechen auf gewisse Leistungen über gewisse Dauern, aber am Ende geht es um die Kapazität. Ja? Und das ist eigentlich so das Wichtige, was ich auch probiere, den Trainern immer mehr zu vermitteln. Die Trainer sind natürlich aufgrund von der ganzen Historie sehr, sehr fokussiert auf die Watt. Aber Watt ist ja quasi nur das Endprodukt aus einer Kapazität, indem dass ich einen Zeitbezug dazu führe. Aber im Grunde genommen, die Rohform ist die Kapazität.
Kannst du das jetzt mal in eine typische Trainingsmethode übersetzen? Also wie trainiert man diese Kapazität?
Im Grunde genommen, indem das war zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Du kannst jetzt natürlich sagen, ich gehe jetzt raus und fahre 4 Stunden mit 200 Watt. Ja, das ist zum Beispiel eine Methode. Das wird aber sehr schwer sein, dass man 4 Stunden konstant, also wenn ich jetzt nicht einen Ergometer hernehme, dass ich 4 Stunden quasi 200 Watt als Durchschnitt fahre. Aber ich kann her sagen und sage, ich will in 4 Stunden 2500 Kilojoule absolvieren. Ja, also einfach die akkumulierte Form von dem. Und dann kann ich Phasen haben, wo ich sage, ich kann das über einen High-Intensity-Abschnitt machen, ich kann eine Phase, wo ich es über einen Tempo-Abschnitt mache, ich kann Phasen nehmen, wo ich es über eine wirklich kontrolliert einen lockeren Aspekt mache. Und dann kann ich quasi mein Training dann je nach Reizwirkung zusammenbauen. Aber im Gesamten, ich kann nur das beste Intervall von was ich will, wenn ich nicht auf die Gesamtkapazität in der Woche komme, zum Beispiel, dann ist Game Over. Und das finde ich auch, das ist einfach immer wichtig zu verstehen, dass jeder ist immer so diese Hochspalterei, welche Intervalle soll ich fahren? Nein, es geht nicht um welche Intervalle du fahren kannst, sondern welche Intervalle führen für deinen Fahrertyp zu einer optimalen Ausnutzung von deiner Kapazität. Und du wirst als Fahrer besser werden, wenn du deine Kapazität nach oben schraubst, dann wirst du besser. Wenn du anstatt 4 Stunden nicht nur 2000 Kilojoule fahren kannst, sondern 2500 Kilojoule. Und ich finde, man muss da mal ein bisschen eine Lanze brechen, dass man weg von diesen kleinkarierten Wattzählerei oder ob du jetzt 30-30er fragst, 40-20er, 60-60er oder wie es alles heißt, ja, das ist alles nur dogmatisch und phänomenologisch. Am Ende geht es darum, wie die Reizwirkung ausschaut. Und mancher Athlet kann das besser über 3x3 und andere Athleten können das über intermittierende Formen. Es gibt zum Beispiel Leute mit sehr guter anaerober Reserve. Wenn du die 10 Minuten durchfahren lässt, ja, als Dauerleistung, oder du machst 10 Minuten als 40-20er Variation, erreichen diese Athleten mit 40-20, wo sie 40 Minuten on und 20 Sekunden off haben, deutlich höhere Durchschnittsleistungen, als wenn sie konstant nur eine Leistung halten müssen. Und das ist einfach darauf beginnt, weil wir natürlich als Athleten unterschiedliche Typen haben. Und deswegen muss ich aber eigentlich verstehen, welche Kapazität will ich den Athleten trainieren und bei welcher Kapazitätsform ja, muss ich schauen. Und
nochmal pragmatisch ja? gefragt, du würdest jetzt sagen, dass dann der Athlet die Trainingsform, okay, es sollte wahrscheinlich sowieso eine Varianz drin sein, aber die Trainingsform ist auch effektiv, wo du die höhere Durchschnittsleistung erzielen kannst.
Nicht immer. Also manchmal ist die höhere Durchschnittsleistung ist nicht immer das Nonplusultra, sondern es geht um das, ich muss am Ende dieser Woche am Ende dieser Einheit auf meine Kilojoules kommen und wie ich die realisiert habe, ob ich die am Ende in der ersten Hälfte über Intervall und dann über eine Grundlong-Variation oder umgekehrt, das ist einfach nur zweitrangig. Mhm. Ja. Aber und da gibt es ganz spannende Untersuchungen, wenn ich nur zum Beispiel Intervallformen trainiere, ja, aber ohne, und das geht ja immer wieder zurück auf die ganzen Forschungsartikel aus Norwegen von anderen Sportarten. Man sieht einfach, dass man über Intervalltrainingsform nie die Gesamtkilojoules zusammenbekommt, wie man über Grundlagentraining macht. Und deswegen ist es ja eigentlich logisch, und da sind wir auch wieder beim total Basiswissen und eigentlich in der kompletten Grundlagenforschung, dass es dann einfach über die Länge zieht. Und deswegen ist es für viele Fahrer wesentlich einfacher, diese Kilojoules über 30 Stunden abzudecken, als wie sie diese Kilojoules über 15 Stunden, weil es einfach von der Intensität... Ja,
ja. Nicht der Rahmen für die Kilojoule, die du brauchst, gibt dir eine Tour de France-Woche oder was? Also der Einsatzzweck?
Man kann natürlich hergehen und sagen, okay, genau, das ist eine Überlegung, dass man sagt, okay, schau dir das Streckenprofil an. Man weiß zum Beispiel von empirischen Daten, dass so und so viel Arbeitskapazität für ein Eintagesrennen als Klassiker brauchst. Dann kann man das hernehmen und sagen, boah, du bist 1500 Kilojoule weg von der Kapazität, um überhaupt das Rennen zu Ende zu fahren. Ja? Oder man macht es halt progressiv und begleitet den Athleten vom Ist-Zustand. Das geht auch, ja. Okay, und vor allem das macht ein bisschen mehr Sinn, vor allem aus dem Junioren U23-Bereich, nicht voll mit dem Hammer von oben herabkommen und sagen, okay, das musst du leisten, sondern es geht ja ein bisschen auch um Entwickeln und um Begleiten. Und da wäre mein Ansatz, dass ich sage, okay, vor allem im Junioren und U23-Bereich, um auch, sag ich mal, den Dropout ein bisschen zu vermeiden oder zu dämpfen, ganz vermeiden können man ja nicht, aber dass man sich heranführt, weil man muss als Athlet auch natürlich es erst gewöhnen, dass ich die Kilojoule verarbeiten kann, ja. Es gibt zum Beispiel jetzt ganz eine interessante Beobachtung. Leider habe ich jetzt die Daten nicht publizieren können, weil die letzten 2 Jahre für mich einfach beruflicher Natur, ich habe keine volle Forschungsstelle mehr. Aber was man ganz, ganz stark sieht, ist, dass wenn man sich die Trainingsumfänge anschaut, von Juniorenbereich über U23 bis hin in die Elite rein, dann peaken Athleten mit dem Gesamtvolumen deutlich früher wie vor 10 Jahren. Also ist mittlerweile so, dass die Athleten im Bereich ersten, zweiten Profijahr schon absoluten Zenit von den Jahresstunden sind. Da reden wir zum Teil von 1000, 1200 Stunden. Und da habe ich zum Beispiel ein Beispiel mit Florian Lipowitz. Florian Lipowitz hat bei Tirol schon 1100 Trainingsstunden gehabt in der U23. Und hat somit die Kapazität nach oben geschafft, was ihm jetzt zugute kommt, weil jetzt reichen ihm 850 Stunden, um die gleiche Kapazität zu erreichen, aber weil er einfach physiologisch quasi jetzt ready ist, um das entsprechend mit weniger Zeit, aber die gleichen Kilojoules quasi über einen effizienteren Zeitraum zu stellen. Und das finde ich total eine spannende Entwicklung im Längsschnitt, dass eigentlich so der Ansatz jetzt ist, dass man relativ früh als Trainer die Jahresstunden nach oben bringen muss, weil sie einfach nur nicht die Work Capacity haben, quasi das über weniger Jahresstunden quasi zu absolvieren. Das heißt, man muss eigentlich schauen, dass die Jahresstunden nach oben gehen, wenn sie es wirklich, wenn wir jetzt vom absoluten World Tour Level reden, nur dann sieht man, sobald man es in die World Tour geschafft hat, gehen die Stunden deutlich zurück, weil die Renntage natürlich auch mehr werden und alles. Aber dann sehen wir dann sind wir im Bereich 850 Stunden. Und 850 bis 900 Stunden ist ungefähr so diese Schwankungsbreite in der World Tour. Und wenn ich das im U23-Bereich, sieht man zum Teil, dass U23-Athleten von den reinen Trainingsstunden fast im Bereich 50 bis 100 Stunden mehr trainieren, wie zum Teil der Standard-Profi.
Was natürlich auch schwieriger wird umzusetzen, weil man eben noch kein Vollprofi ist. Ne? Also in den meisten Fällen muss da schon sehr viel Zeit investiert werden, die woanders vielleicht dann fehlt. Ne? Also ich gehe jetzt mal von einem Schüler aus, oder einer Schülerin, die in den Jugend- und Juniorenklassen eben auch noch wahrscheinlich so um die 30 Stunden in die Schule gehen muss, wenn dann nochmal 25 Trainingsstunden dazukommen, bleibt wenig Zeit für anderes. Aber gut, die Entwicklung werden wir nicht ändern können. Ich wollte noch eine Sache reinwerfen. Der den Podcast hört. Du hast es dich eben versprochen, hast gesagt, 40 Minuten und 20 Sekunden Erholung ist natürlich 40 Sekunden Belastung und 40 Sekunden Erholung. Also nicht, wenn jetzt einer versucht.
Da muss ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Es gibt ja quasi die ein Gänsefüßchen für Minute und zwei Gänsefüße für Sekunde. Gell? Und ich habe das einmal mit einem Athleten gemacht, wo ich 30-30er gefahren bin und ich habe quasi 30 als Sekunden quasi mit zwei Gänsefüßchen. Und er hat gemeint, das sind Minuten. Jetzt wollte er das über 30 Minuten fahren. Und also, dann hat es komplett zerrissen.
Also es ist nicht aufgefallen, dass 10 mal 30 Minuten vielleicht...
10 mal 30 Minuten, vor allem V2 Max-Leistung.
Dreimal.
Genau. Ja, der hat nicht viel Mittag. Aber er hat es nach drei Minuten realisiert, dass das auch eine mögliche Session ist.
Ja gut, 3 Minuten sollst du schon fahren können, glaube ich.
Ja.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Schön, dass du dich wieder in den Besenwagen gesetzt hast und schön, dass auch Koro wieder Partner der heutigen Folge ist. Koro, das ist der Online-Shop, der uns mit leckeren und hochwertigen Snacks versorgt. Da gibt es riesige Packungen voller Nüsse, Trockenfrüchte und vielen anderen Sachen.
Genau, damit spart man sich den ganzen Verpackungsmüll, weil die Sachen in großen Größen kommen. Das ist für mich persönlich schon mal ein großer Pluspunkt und die Produktauswahl überzeugt mich da noch völlig. Es gibt super viel Auswahl und gerade für alle, die sich bewusst ernähren wollen, findet man hier alles Mögliche. Insbesondere Snackfreunde werden hier fündig.
Das kann ich nur bestätigen. Und nicht zu vergessen, die Qualität. Koro verzichtet auf unnötige Zusatzstoffe und die meisten Produkte kommen direkt vom Hersteller. Für mich perfekt für den Snack zwischendurch oder die kleine Mahlzeit vor oder nach dem Radfahren.
Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es natürlich auch einen Rabatt. Wenn ihr auf korodrogerie.de geht und den Code Besenwagen eingibt, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung.
Also los Leute, wenn du dir das nicht entgehen lassen willst, dann schau bei Koro vorbei. Die Auswahl ist riesig, von gesunden Snacks bis hin zu Zutaten für deine nächste Kochsession. Ist alles dabei.
Ich habe noch eine Verständnisfrage, weil wir sind sehr tief in der Materie drin. Du merkst schon, wir finden das alle sehr, sehr interessant.
Macht Spaß.
Und wir hoffen, dass unsere Hörer, also ich glaube, Teile unserer Hörer nörden auch völlig ab auf so eine Folge. Jetzt hast du diesen Compound Score als Beurteilung irgendwie von der Leistungskapazität von einem Sportler. Und inwiefern, das frage ich mich schon länger, ist es für dich wichtig oder grundsätzlich ist es vielleicht auch ganz unwichtig, wie wiederholbar ist es für den Sportler? B, nach wie viel Kilojoule Arbeit kann er das auch noch produzieren oder diesen Wert? Fragst du das nochmal ab? Liest du das aus Daten aus? Es muss doch auch unter so, also frage ich mich jetzt rein pragmatisch, unter extrem guten Compound-Scorern muss es doch auch Leute geben, die schaffen das einmal, sind aber dann nicht zu nichts mehr in der Lage. Oder vor, ja.
Absolut, und das ist genau der Punkt, was du erwähnt hast. Wenn man sich jetzt diese 5-Minuten-Leistungen, wir haben das dazu mal, ich beziehe mich jetzt auf Daten, die was, glaube ich, sind 2018, 2019 erhoben worden, 2022 publiziert worden. Das heißt, wir reden, die sind nicht mehr aktuell. Gell? Will jetzt nur vorsichtig sagen. Es war dazu mal eine Compound Score von 3300 Watt pro, also Watt zum Quadrat durch Kilogramm notwendig, also diese Einheit, um im U23-Bereich in die Top 3 zu fahren bei einem Tagesrennen. Ja? Wenn man sich dann diese ermüdende Score angeschaut hat, dann hat man gesagt, okay, du kannst im Bereich 150 Score, also du kannst dann zum Beispiel knapp 3000 haben, aber das musst du haben nach Ermüdung, also nach 2500 Kilojoule, und wenn du darunter bist, also wenn du unter 3000 bist, steigt, also geht die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt auf Ergebnis kommst, deutlich zurück. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Man sieht Power Profiles in Frische, die was schon worldtourfähig sind. Nur lässt den Athleten 3 Stunden zum Teil nur wirklich vielleicht nur tempoorientiert fahren und die brechen auseinander. Und es gibt dann zum Beispiel Fahrertypen, die sind vielleicht vom frischen Profil gar nicht so überzeugend, aber die weichen vielleicht nur 5% ab über die Dauer oder können das 3-4 Mal wiederholen. Und das ist eigentlich das, was dann mehr in der Elite und bereits schon im U23-Bereich zählt. Ich würde aber trotzdem nur sagen, dass wenn ich jetzt im Juniorenbereich scoute, dann würde ich trotzdem sagen, dass ein Fresh Power Profile, weil es einfach besser klingt in Englisch, immer nur sehr, das ist quasi das Einstiegskriterium. Das gleiche wie, was will ich mit 65 Milliliter, Entschuldigung, das ist jetzt nicht abgeraten, gemeint für Leute, die was 65 Milliliter Sauerstoffaufnahme haben, inklusive meiner, ich habe sogar nur weniger. Aber was will ich mit 65 Milliliter Sauerstoffaufnahme, relativer Sauerstoffaufnahme im Elitebereich? Das wird nie reichen, egal was ich dann im Training optimiere. Und das kann ich dann schon vom Labor sagen und sagen, okay, alles was jetzt, sage ich mal, unter 80 Milliliter, egal welcher Fahrertyp du bist, alles was aktuell unter 80 Milliliter Sauerstoffaufnahme ist, das wird in der World Tour immer weniger. Auch die schweren Athleten, die haben vielleicht, okay, die Sprintertypen vielleicht so 75, 76, ja, aber die haben natürlich dann einen 1600 Watt Sprint, ja, 1800 Watt Sprint. Aber ich sage eben so, weil ja auch die Sprintertypen im Junioren- und im 23-Bereich noch gar nicht so, wenn man sich jetzt die späteren Sprintertypen anschaut, wie Philipsen, das war ein richtig guter Zeitfahrer im Bereich der U23 und war ein richtig guter Allrounder. Das heißt, die kommen viel aus dem Allrounder-Bereich. Und wenn man sich Allrounder anschaut, im Bereich dieser klassische 75 Kilo Athlet, als männliches Beispiel jetzt, die sind alle schon niedrig 80. Natürlich, dann hast du die Fliegengewichte, die was jetzt im Bereich schon 85 bis 90 gehen. Also heute, ich habe jetzt gerade wieder einen U17-Fahrer getestet, ich sage jetzt nicht aus welcher Nationalität, mit 84 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Also das wäre vor 5 Jahren nur eine Sensation gewesen. Aber es ist keine Sensation, aber es gibt einfach wöchentlich solche Sachen. Und das ist einfach so dieses Neue. Und dass die dann natürlich auch die anderen Werte, die was darauf folgen, also sprich eine Fatigue Resistance, eine Compound Score und so weiter, dass das natürlich dann auch alles gut ist, ist die logische Folge. Wenn ich schon mal diesen Einstiegswert mitbringe. Und das ist auch oft so, wo sich meiner Meinung nach ein bisschen so Age-Group-Athleten verlieren. Weil wir ja diese Fatigue Resistance und diese Durability und wie sie alle heißt, also diese Ermüdungswiderstandsfähigkeit, die bezieht sich in erster Linie auf den Profibereich. Ja? Und ich glaube, dass trotzdem auch noch sehr viele Age-Group-Athleten profitieren würden, indem es einfach die 10-Minuten-Leistung, die 20-Minuten-Leistung oder nenne ich einfach um 30 Watt erhöhen und dann sind es einfach besser. Ja? Nur diese Zuwachsraten, die sind einfach im Elitebereich nicht mehr möglich. Also kein Fahrer in der Welt kann in der Elite seit 20 Minuten Leistung nur um 30 Watt steigern. Die kommen eigentlich schon hin, wo die frische Leistung über 30 Minuten schon komplett ausgereizt ist. Und dann ist halt einfach die Frage, wie wiederholbar kann ich es machen? Also wie oft kann ich an diese, keine Ahnung, 450 Watt herankommen in ein Rennen? Und deswegen ist halt natürlich dieser Fokus mehr auf diese Wiederholbarkeit von diesen Leistungen viel wichtiger, als wir die tatsächliche Leistung, wie du gesagt hast, ob du jetzt, sicher ist es gut, wenn du jetzt einmal wenn du jetzt einmal die 5-Minuten-Leistung mit 8 Watt pro Kilo fahren kannst, nur wenn das nächste Mal nur 5,5 Watt pro Kilo fahren willst, spielst du im Rennen keine Rolle mehr. Aber wenn du zum Beispiel jetzt 7,5 Watt pro Kilo fahren kannst und dann 7,3 und dann wieder 7 Watt pro Kilo, ja, dann bist du schon in einer selektierten Top-Liga, wo halt viele andere
einfach. Spoiler, bei mir ist die erste 5,5.
Kannst du hier nochmal so ein bisschen den Kontext setzen, wenn das jetzt ein junger Fahrer hört oder eine junge Fahrerin, dass die jetzt vielleicht nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, weil ne, es ist ja immer noch...
Oder nicht direkt 1000 Stunden trainieren.
Ja, vielleicht hat man ja auch irgendwie schon mal einen Leistungstest gefahren und die hat jetzt irgendwie Werte, mit denen man jetzt am liebsten direkt aufhören will zu fahren. Das, glaube ich, stimmt auch nicht. Ne? Also gerade in einem gewissen Alter gibt es ja eine Trainierbarkeit und so weiter. Ne?
Absolut, und ich finde, das muss man differenzieren. Und ich glaube, es war jetzt natürlich auch von mir schon ein bisschen, ich habe da ein bisschen Wein gekostet und schon jetzt auch bewusst ein bisschen aufgezogen, das soll auch erwähnt sein. Aber weil es einfach wichtig ist, dass man diese Unterschiede erkennt, ja, um was geht es eigentlich. Und ich bin bei dir, dass man, vor allem wenn man es jetzt mit Nachwuchsathleten zu tun hat, muss man mal verstehen, woher sie kommen, wie alt ist das Trainingsalter. Was haben sie denn überhaupt sportartspezifisch gemacht? Weil es ist sehr oft der Fall, dass ich Athleten reinbekomme, die haben, sage ich mal, 75 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Klingt jetzt nicht überragend, haut die jetzt nicht vom Hocker. Nur dann schaust du die Trainingsstunden an und die haben das zum Beispiel mit 350, 400 Jahresstunden gemacht, weil sie zum Beispiel nur Schule gehen oder weil sie halt anderweitig committed sind oder erst 2 Jahre am Rad sitzen. Und dieser Kontext ist einfach wichtig, ja, oder von anderen Sportart kommen. Und deswegen muss man das schon deutlich differenzierter sich anschauen. Und das ist auch der Grund, warum wir beim Scouting sich eigentlich zumindest im Juniorenbereich die letzten 3 Jahre anschauen, weil man über die 3 Jahre ein sehr, sehr gutes Bild kriegt, wo die Entwicklung hingeht und vor allem auch ob die Entwicklung quasi in die richtige Richtung geht oder ob sogar Entwicklungen rückläufig sind, weil das sieht man auch sehr oft. Ja? Man sieht zum Beispiel, wenn jetzt ein Juniorentrainer einen falschen Ansatz gewählt hat und nur auf Resultate im Juniorenbereich geht, dann sieht man zum Teil oft, dass die im Juniorenbereich stärker waren wie dann in der U23. Und das heißt, die ganze Entwicklung ist eigentlich rückläufig. Und das ist natürlich dann für Leute, die was im U23-Bereich scouten, eine absolute Red Flag. Ja? Sondern da nehme ich lieber in Kauf, der hat vielleicht im U23 im Juniorenbereich noch nicht diese Resultate gehabt und so, oder ist eher ein Black Horse, aber die aufsteigende Rate ist interessant. Und das war zum Beispiel bei uns, ohne dem hätten wir einen Lipowitz, einen Goveka nie entdeckt und auch nicht einen Steinhauser. Die wären nie bei uns gefahren, wenn wir nur Juniorenergebnisse hergenommen hätten. Da hätte es andere, viel bessere Leute gegeben. Nur man hat die Entwicklungskurve erkannt bei denen und wie viel Potenzial die haben. Und wenn die natürlich, deswegen glaube ich, ist das einfach ein wirklich ein gutes Sprichwort, hard work beats talent if talent does not work hard, aber umgekehrt also talent beats hard work if talent works hard. Also wenn man quasi wenn man das Talent hat und dann auch noch natürlich hart arbeitet, dann ist natürlich trotzdem im Radsport, finde ich, ein bisschen aufgelegt, weil es trotzdem noch einfacher skalierbar ist als wie in anderen Sportarten, wo technisch deutlich mehr Einflüsse hast.
Ja.
Ja, super spannend auf jeden Fall alles. Das ist ja so, ist auch Andis Welt, ne? Ich darf da immer so ein bisschen reinkratzen in diese Welt. Ich finde das auch alles mega interessant. Und du steckst ja so auch, ja, Peak deiner Arbeit voll da drin und auch an mehreren Standorten irgendwo. Du kannst ja jetzt nochmal kurz Kontext dazu geben. Du bist bei Tirol nicht ganz raus. Du schaust immer noch auf den über den Teich zurück. Es ist ja auch super wichtig, glaube ich, in dem Team auch noch was zu machen. Erklär noch mal deine beiden Rollen da im Wechsel und danach gucken wir noch mal so ein bisschen in die Zukunft.
Ja, also genau, du hast richtig gesagt. Also so der richtige Job für mich, also der Pro-Job, ist quasi World Tour mit Australien. Das ist eigentlich so das, was wirklich auch mein Arbeitsfeld ist. Und dann habe ich natürlich diverse Engagements. Ich bin zum Teil noch auf der Uni Innsbruck als Vortragender tätig. Ich bin in diversen Trainerausbildungen im Radsport als Vortragender tätig, weil mir das einfach taugt, weil ich gewisse Sachen weitergeben will, aber weil ich mir auch den Fragen stellen will. Ja, und ich will mich einfach unterhalten mit Leuten und mit Andersdenkenden und sagen, hey, wie sind eure Erfahrungen? Genauso wie bei euch jetzt. Ja? Mir taugen die Fragen und das ist einfach das. Ich habe da überhaupt kein Problem, transparent zu sein und auch Fehler einzugestehen oder Sachen, die nicht so optimal laufen, weil nur das eröffnet auch Möglichkeiten, dass man sich verbessert. Und bin immer sehr offen mit Leuten umgegangen. Ich habe da nie so gesagt, nein, darf ich nicht verraten, weil das quasi IP ist oder so oder irgendein anderer Bullshit. Das war eigentlich für mich nie Thema. Und das mit Tirol ist für mich einfach ein Herzensprojekt, weil ich finde, wenn man dann in einer Position ist, wo man gewisse Sachen wieder zurückgeben kann, darf man das auch nicht vergessen. Und ich bin einfach durch Tirol groß geworden. Ich habe noch sehr gute Verbindungen zu Tirol. Und es war aber für mich dann irgendeine gute Möglichkeit, da wieder auf heimischem Boden was zu machen, wo man, sage ich mal, schon was bestehend hat. Und Tirol hat in gewisser Weise im deutschsprachigen Raum trotzdem im Devo-Bereich einen ganz schlechten Namen, würde ich sagen. Und ich habe aber natürlich gesehen, dass es auch Arbeit ist, im U23-Bereich dran zu bleiben. Und durch das, dass man natürlich jetzt bessere Kontakte zu Agenten hat, bessere Kontakte zu Veranstaltern, einfach weil natürlich der Kreis in der Welt relativ kleiner ist, bin ich jetzt eigentlich für Tirol strategisch ein bisschen unterwegs. Das heißt, ich helfe im Scouting. Ja. Gewisse Fahrer, die was zum Beispiel jetzt nicht im Devo-Bereich runterkommen, weil man muss auch ehrlich sagen, Tirol ist im Devo-Bereich nicht mehr die erste Wahl. Ja. Wo ich dazu mal noch bei Tirol gefragt habe, wir haben eine Anfrage 2018 gehabt vom Vlasov. Mhm. Ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das, bei Tirol würde jetzt keiner, der was schon einen Vorvertrag hat in die Welt, würde zu Tirol gehen. Das ist einfach vorbei. Und das hat sich, das muss man so ehrlich anerkennen. Tirol ist, glaube ich, eine gute zweite Option. Wenn ein Devo-Engagement entweder scheitert, hat es schon oft gegeben, dass einfach ein Devo-Engagement so nicht funktioniert hat und die Leute dann bei uns einen zweiten Anlauf suchen. Das würde ich auch sagen, dass das fast ein bisschen ein USB für Tirol jetzt ist, weil es unabhängig ist. Oder eben für Leute, die was einfach Spätentwickler sind, wo keiner Auge drauf wirft. Und ich finde das auch extrem spannend. Und das sind so zu zwei, eben deswegen ist es ein Herzensprojekt für mich, das weiter zu unterstützen. Und wie gesagt, ich finde, das ist auch in einer gewissen Form ein bisschen was zurückgeben an die Jungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir taugt das Arbeiten in der Welt, aber mir geht das Herz auf, wenn ich mit Nachwuchssportler arbeite und U23, weil das in der Welt geht es wirklich oft so, ja, sieht man nicht oder holt man keine Resultate, ist es halt immer alles schlecht. Und wenn, also es ist einfach so ein bisschen so ein Achterbahn immer. Und ich finde, im U23-Bereich ist es halt so prozessorientiert und es werden halt da Träume wahr, aber auch, man geht durch die Tiefen mit dem Sportler mit, wenn es zum Beispiel halt auch nicht geklappt hat. Und das ist, muss man auch sagen, öfter der Fall, als wie wenn es klappt. Ja? Und ich finde aber da diese Leute, Athleten, durch diesen schwierigen Prozess zu begleiten mit Expertise, aber auch mit Einfühlungsvermögen, ist etwas, das gibt mir extrem viel Druck. Das kann man nicht mit Geld zahlen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mir geht es ja so ein bisschen ähnlich mit Lotto Kernhaus.
Ihr habt jetzt einen Mega-Deal. Also muss ich jetzt nochmal kurz erwähnen.
Mega-Deal, da musst du dann eine andere Person fragen, ob der dann so mega ist. aber ja, ich finde es auch extrem wichtig, dass solche Teams eben weiter bestehen und überleben, wie du sagst. Ne? Es gibt viele Wege, noch in die World Tour. Nicht immer nur eine Devo-Struktur ist der richtige Weg. Es ist super individuell und es ist ja auch... kann auch ein Vorteil sein, sage ich mal, in einem unabhängigen Team zu fahren, weil es dann eben doch mehr Möglichkeiten offen lässt. Und es ist einfach super, super schwierig, dass die beiden Teams jetzt speziell, natürlich auch alle anderen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, eben mithalten können mit einem Budget von einer World Tour Mannschaft, ne, das ein Devo-Programm führt. Und dann ist man da auch oft auf Leute drauf angewiesen, die da eben mit Engagement und Herzblut mit dabei sind.
Ja, und leider möchte ich da kurz meinen Unmut äußern, leider passiert leider zu wenig, um eigentlich diese wichtige Struktur seitens der UCI zu sichern. Ja? Und das ist einfach für mich das Frustrierende, wo man, und wir haben es glaube ich heuer an zahlreichen Beispielen im Conti-Bereich gesehen, wo Teams zusperren, die was eigentlich ein wichtiges Bindeglied für die zweite Ebene sind. Ja? Und ohne diese zweite Ebene als Sprungbrett ist in 3 bis 4 Jahren keine Profis mehr gibt. Ja? Und das müsste sich einmal diese Herrschaften oben klar werden, dass man einfach da eigentlich viel mehr Attraktion schaffen muss, dass sich diese Teams das eigentlich alles noch antun. Ja? Und ich finde, das ist einfach das Frustrierende, dieses Vakuum, wo das ist einfach ähnlich wie in der Gesellschaft, ja, es fällt die Mittelschicht und die Conti-Teams sind eigentlich diese klassische Mittelschicht, ja, die was das abbilden. Und wenn man die aber nicht leben lässt oder nicht irgendwie teilhaben lässt, dann ist es unglaublich schwierig, das ja, nachhaltig zu gestalten. Und dann wird es einfach dieses Teamsterben wird weitergehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Heuer haben, glaube ich, 4, 5 Top U23 Devo-Teams zugesperrt. Zalf, Kometa, UNOX, Q365 und ich glaube,
genau, was in Deutsch? Genau, Trinity, die Nachricht kam heute, Trinity, genau. Auch zu machen und das Mountainbike-Team weiterführen. Ja.
Eben, und das ist alles schrecklich. Ich glaube, im deutschen Bereich hat es ja mit einigen Teams, also auch Conti-Teams, ja, jetzt ohne U23-Programm, habe ich zum Beispiel Felbermayr mit dem als bestes Team in der Europe-Tour eigentlich, oder eines der besten Teams, muss zusperren. Ja. Und das ist einfach nicht gut für den Markt und auch nicht gut für den Kontinentalbereich, weil es einfach dann die Möglichkeiten, Fahrer zu bunkern im Nachwuchs, im Anschlusstraining, einfach, wie oft, dass man heuer Nein sagen muss zu einem Fahrer, der was vielleicht sich genauso einen Platz verdient hat wie ein anderer, nur vielleicht 2 Wochen zu spät kommt, weil der andere schon einen Vertrag unterschrieben hat, es ist beschissen, das abzulehnen.
Ja, ich glaube, das ist ein generelles Problem. Es fehlt irgendwie so ein bisschen der Business Case. In meinen Augen, alles unter World Tour gibt es den irgendwie nicht. So. Ja, ja. Und das ist echt ein Riesenproblem. Genau. Und ich weiß auch gerade nicht, wie man das löst, aber wie du schon recht hast, dafür ist der Weltverband da. Aber das, ich sehe das gerade noch nicht, wie man den Sport auch im unteren Bereich so attraktiv gestalten kann, dass er halt ein Business Case ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel im Fußball gehst, natürlich ist ein extremes Beispiel, da sind halt zweite und dritte Ligen in den jeweiligen Ländern, die haben ihre Daseinsberechtigung, die haben Zuschauende, die haben Fernsehübertragung und das reicht für sich, da ist egal, da braucht kein Bayern kommen, sondern da sind die Fans happy, das zu sehen. Das haben wir im Radsport halt gar nicht. Im Radsport haben wir immer die Top-Teams und das siehst du auch in der Deutschland-Tour, ne? Dann streiten sich halt die wenigen Conti-Teams, oder zum Teil waren es ja sehr viele Conti-Teams, um wenige Plätze, um da fahren zu können. Gleichzeitig ist es auch die einzige Möglichkeit, sich mal zu zeigen. Ob die sportlich immer gerechtfertigt sind, da zu sein, ist die andere Frage. Aber weißt du, es ist so, wo fängst du an, wo hörst du auf? Das ist echt schwierig. Ja.
Genau. Das ist ein. Und wir werden es alle nicht ändern, aber wir können es. Und deswegen auch nur mal viel mehr vielleicht als Bekräftigung. Deshalb auch nur mal das Engagement bei Tirol, weil man es vielleicht im kleinen Rahmen trotzdem, ja, ein bisschen beeinflussen kann. Ja, und ohne, weil es ist auch nicht fair, und das, ich bin da von ein paar Kollegen enttäuscht, die was mit mir gearbeitet haben und die genauso vom U23 und Devo-Bereich profitiert haben und einfach kein Engagement mehr zeigen, sobald sie einen Sprung geschafft haben. Und solche Leute gibt es auch. Aber das ist für mich dann einfach eine Charaktersache. Ja, weil Arbeit hin oder her, ein kleines Engagement kann ich immer machen. Es erwartet da keine großen Stücke. Aber es gibt da Leute, die sind da einfach sehr ego-bezogen, ja. Und da geht es halt einfach um den Zirkus. Und deswegen ist für mich alles ein bisschen ein Zirkus, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ich denke, wir hier im Podcast, ich glaube, jedem von uns ist das auch ein extrem wichtiges Feld und wir schauen auch immer so, was wir vielleicht mal irgendwie machen können.
Aber eine Sache noch, ich finde das aber jetzt gerade generell echt sehr erfrischend, weil man merkt, dass du noch nicht so lange in dem Business selber drin bist. Und auch noch nicht so tief drin, dass du halt noch, du sprichst noch ganz anders darüber. Also noch viel.
Nein, lass mal doch den Mund
nicht verbieten. Ja, genau, gar nicht verbieten, aber auch so noch sehr viel Idealismus dabei, den man, glaube ich, über die Zeit auch einfach verliert, aufgrund dessen, dass man akzeptiert, dass sich eh nichts ändert. Und das hast du gerade noch nicht, das ist halt auch erfrischend. So.
Ja, definitiv.
Ja.
Hier,
Genau.
Kurz Themawechsel, mal kurz zum Menschen, Peter Leo.
Ganz kurz.
Machst du auch noch Sport? Kommst du noch dazu?
Ja, nein, ich muss schon fit bleiben. Also ich probiere aktuell, dass mein Fahrrad zu Max höher ist, wenn mein Alter. Das ist mit 30 noch nicht so schwer.
Das ist ein gutes Ziel. Vielleicht schreibst du das hier auch mal gerade auf.
Das wird immer schwerer. Also ab 50 ist das nicht mehr so leicht. Da musst du schon was machen. Nein, Spaß beiseite. Nein, also ich probiere mich schon fit zu halten. Ich habe das für mich das Wettkampfmäßige, das Hobby-Triathlon und so weiter aufgeben, weil es einfach zeitlich, das würde einen Rahmen sprengen. Ich trainiere aber nach wie vor wie ein Triathlet. Also ich gehe 2-mal die Woche schwimmen, 2 bis 3 Mal Radl fahren, 2-mal Krafttraining, 2 bis 3 Mal laufen. Also ich komme auch im Bereich auf 10 bis 12 Trainingsstunden für den Erhalt, das reicht. Also ich mache jeden Tag was. Und aber im Grunde genommen macht es mehr Spaß, mit der Freundin was zu machen, mit der Familie was zu machen, einfach auch mit Freunden. Und das ist mir eigentlich wichtig. Das ist ein gutes Pulverfass, weil, also jeder glaubt, dass ich immer so viele für die Athleten und so, dass ich selber so viel Daten aufzeichne und so. Ich besitze kein Barometer. Ich habe ganz einen einfachen Brighton nicht einmal irgendwie von einem Team irgendwo eine Head Unit, sondern den habe ich mir selber gekauft in Australien. Da wollte ich ein Angebot letztes Jahr bei Black Friday. 150 australische Dollar, ein Brighton, der hat nicht einmal ein Farbdisplay, sondern ist schwarz. Also ich kann es euch jetzt sagen, das ist mein Brighton. Also ganz alt. Ist nur als 2010er Baujahr. Der kann eigentlich nur GPS und Zeit. Mit dem fahre ich halt um fest Hava, weil das ist mir wichtig. Aber alles andere, keine Herzfrequenz. Ich bin ein Gefühlsmensch, ich gehe nur nach RPE. Und ich verwende aber sehr viel Resting Physiology. Ich bin ein großer Fan von so Schlafqualität, Messungen, Stresslevel messen und so. Das hat mich jetzt richtig, weil ich von dem einfach sehr, sehr viel lerne über mich selber, was mich gerade stresst, was mich entspannt. Und das ist einfach das, wo ich gelernt habe, viel mehr auf mich zu schauen. Ja, einfach oft jetzt auch zu sagen, boah, ich muss jetzt nicht mehr vielleicht eine Stunde laufen gehen, sondern eine halbe Stunde ja Spaziergang reicht, weil es einfach ein stressiger Tag war. Das hätte ich früher nicht gemacht. Früher hätte ich mit dem Training auch noch selber voller draufgehauen, dass ich dann am Ende so richtig fertig war. Und da habe ich jetzt einfach ein bisschen gelernt, eine bessere Balance zu finden.
Ziele noch? Irgend noch mal was sportlich?
Boah, gibt es viele. Du meinst jetzt eher als Inform, als Betreuer oder als
beides. Eigene? So, wo wir gerade beim eigenen Sport waren, noch irgendwas, was du selber mal sportlich machen willst?
Ja, irgendwann einen Ironman will ich schon machen. Also das gehört einfach einmal dazu, vor allem wenn ich das Triathlon kenne, ich habe alle anderen Distanzen mal gemacht. Irgendwann einen Ironman will ich definitiv machen. Aber da geht es mehr ums Finish dann. Also jetzt nicht in die Vorbahn kommen mit Hawaii und so weiter, weil
ja, dann ich mal sagen. Das ist ein riesen Invest.
Genau. Ja, und sportliche Ziele, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass mir jetzt so viele World Tour Siege mit Leuten wichtig sind. Oder natürlich war es jetzt eine extrem erfolgreiche Saison mit Australien. Und ich würde jetzt sagen, vorsichtig ausgedrückt, Teil davon zu sein bei zwei Olympiasiegen mit der Grace Brown und auch mit Team Pursuit und bei den zwei Weltmeistertiteln auch mit der Grace im Zeitfahren und im Mixed Time Trial. Das war schon eine richtige Genugtuung einfach für die Arbeit. Das motiviert natürlich auch, aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend für meine weitere Motivation und Ziele, sondern mir geht es nicht nach Titel oder nach großen Siegen, sondern für mich ist einfach wichtig, dass ich mit den Athleten ein gutes Miteinander habe und dass ich Athleten wirklich weiterhelfen kann. Das ist für mich das Wichtigste. Das für mich das schlimmste Gefühl ist, wenn ich mit einem Athleten anstehe und einfach nicht weiß, wie ich den weiterentwickeln kann. Also diese spannende Austausche mit Athleten, das ist einfach so das für mich das Größte und da die Herausforderungen mit Athleten zu suchen, das, wo die Reise hingehen kann. Also das fasziniert mich heute noch und ich würde sagen, deswegen hoffe ich, dass ich weiterhin mit vielen interessanten Athleten zusammenarbeiten kann. Das ist einfach so und ich mache das ganz ehrlich, solange es mir Spaß macht und wenn mir das nicht mehr Spaß macht, dann bin ich mir sicher, dass ich irgendeine andere Funktion, und ich werde es auch nicht ewig machen wollen, also das sage ich auch ganz ehrlich, ich kann mir das nur vorstellen, dass ich das vielleicht nur 5 Jahre so in der Form mache. Und dann, glaube ich, ist ein Zeitpunkt für ein neues Kapitel in irgendwelcher Form.
Ja,
dann,
ja ganz kurz Frage zu, weil es dich so ausquetscht auch zum Teil? Oder weil es jetzt zu monoton wird am Ende?
Ja.
Also, oder?
Ich glaube einfach, vor allem du, Paul und auch der Andi, die wissen das, wenn man natürlich am Ende so viel unterwegs ist im Jahr mit, ich war letztes Jahr zum Beispiel, also jetzt war die letzten 3 Jahre 250 Tage im Jahr unterwegs. Und es ist einfach natürlich dann fürs private Umfeld extrem schwierig mit dem ganzen Rhythmuswechsel und so weiter. Und irgendwann denkt man dann auch vielleicht an Familie und so. Und spätestens, wenn es für mich dann da so weit ist, will ich ein bisschen ruhiger treten, was jetzt reines Reisen und so betrifft. Aber auch am Ende, glaube ich, ist es ja so, und ich habe das bei einigen Leuten jetzt gesehen, bei mir, die was schon lange bei Greenwich jetzt waren und sich heuer für einen anderen Weg entschieden haben, in der Performance-Gruppe. Weil einfach nach 15 Jahren das Ding gesehen hast. Das ist dann nur eine Wiederholung von eines aufs andere. Und dann sage ich, das Leben ist zu kurz, dass man dann so in einer Monotonie, wie du gesagt hast, zu sitzen, dann suche ich mir lieber eine neue Challenge.
Man muss, glaube ich, manchmal auch einfach rausgehen, um halt einen Fortschritt auch selber vielleicht gestalten zu können. Ne? Also,
genau.
Weil ich meine, du bist ja jetzt auch jemand, der mit frischen Ideen reinkommt, mit einer anderen Perspektive, weil du halt nicht vorgeprägt bist, was du vorhin schon mal meintest am Anfang. Und klar.
Ja, und das war so gut für mich, nach Australien zu gehen. Weißt? Natürlich war es angenehm gewesen für mich, in Innsbruck zu bleiben, mit der Uni-Position nebenbei mit Tirol das weitermachen, vielleicht dann zu einem näheren World Tour Team zu gehen in der Umgebung und da einfach ein bisschen so den Fuß zu fassen. Natürlich war das Bequeme gewesen, aber manchmal im Leben ist nicht immer das Bequeme das Beste. Und für mich war das Beste, raus aus der Komfortzone, ab nach Australien, so weit wie weg wie es geht und dort wirklich einmal, weil in Australien hat mich keiner kennt. Und da einfach einmal so von Null anfangen, weil das hat mir so richtig viel gegeben. Aber nicht nur im Job, sondern auch einfach einmal das Leben dort zu organisieren und alles. Also das waren einfach so, das sind im Leben schon wichtige, prägende Momente und Ereignisse, die was einfach die dann, was das lebenswert macht.
Ja. Auf jeden Fall.
Mal von diesem weisen Rat oder Erlebnisbericht zu was Dummem. Wie viele Spinnen und Schlangen hast du schon erlebt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, gar nicht so viele. Also es ist das Einzige, was wirklich in Südaustralien, in Adelaide gefährlich ist, sind die Haie. Und man muss echt aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel als Triathlet ins Freiwasser geht, dass man wirklich nur zu abgesicherten Badestrände geht und so weiter. Also sonst ist es wirklich sehr gefährlich. Und es gibt da immer wieder Zwischenfälle. Das ist eigentlich das Einzige, dass eher die Haigefahr erhöht ist, weil sie ja immer näher in die seichteren Gewässer kommen. Ja, so kleinere Spinnen wie Redbacks, die was sehr, sehr, sehr giftig sind, sieht man schon. Muss man einfach einen großen Bogen drumherum machen, darf man nicht berühren. Und ja, die ein oder andere Brown Snake mal über die Straße zu hischen zu sehen. Aber es sind scheue Tiere. Also ich war ja unglaublich angespannt das erste Mal, wie ich nach Australien ging, weil so die Australier, die was dann mit mir geredet haben, die haben alles, also die haben das dann zu Fleiß. Weil das ist ja auch das Ding, man muss die Australier kennen, ja. Und wenn die Australier mag, dann verarscht die Australier durch und durch. Ja? Sie heißen das Taking the Piss. Und wenn sie quasi, wenn sie die mögen, dann denn sie eigentlich die ganze Zeit nur verarschen. Und das war halt bei mir der Fall, dass wir die ganze Zeit halt nur einen Kicker gehabt haben mit. Und dann haben sie mir halt zum Beispiel das mit dem Tasmanian Devil erzählt. Ja? Dieses Tier gibt es ja gar nicht. Das ist ja ein Fabelwesen, der Tasmanian Devil. Und dann haben sie mir so Videos gezeigt von dem Tasmanian Devil und alles so Geschichten halt. Aber ich kann jedem sagen, Australien ist safe. Australien ist sehr streng von den Behörden her. Also ihr müsst euch gut überlegen. Da muss man eine gute Etikette haben in Australien. Also macht es nichts Unüberlegtes. Die sind da relativ hart im Nehmen.
Mathieu van der Poel weiß das. Und so weiter. Also,
genau, da gibt es keinen Sonderstatus. Nein, das muss man wirklich sagen, es ist ein sehr sicheres Land. Die Leute sind unglaublich nett, unglaublich hilfsbereit, unglaublich offen. Und es war für mich so aus dem klassischen österreichischen Jammer, aus der Jammer-Szene, würde ich sagen, in so eine offene australische Offenheit zu gehen, das hat mir extrem gut getan. Und deswegen ist das auch für mich weiterhin noch Ziel, in so einer Struktur zu arbeiten, mit so einer offenen Art und Weise.
Ich bin zufrieden. Habt ihr noch was, Jungs?
Nee, ich bin auch sehr zufrieden. Also ja, natürlich noch, also das Thema Training, ich glaube, das kann man noch unten nicht ausführen, weil du hast ein paar Dinge gesagt, die, wo ich schon noch nachfragen hätte, aber ich glaube, das kann man echt mal auf noch eine zweite Folge schieben.
Wir machen nochmal eine Scouting-Folge.
Ja, weil das schon so interessante Dinge sind, ja. Und ich glaube auch, was du vorhin meinst, du hast ja so ein bisschen quasi Wein eingeschenkt, wie du es genannt hast, also so nicht übertrieben, aber halt quasi oben ins Regal gefasst bei den Sachen. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut, das so zu machen, damit auch Leute, also ich glaube, den Zuhörenden ist jetzt nicht im Profibereich unterwegs, um das so selber auch einschätzen zu können und da einfach auch da mal wirklich so hohe Zahlen zu nennen, die eine Normalität mittlerweile sind, die vielleicht auch gewisse Dinge erklären. Weil wir immer wieder das Phänomen haben, Leute fragen, ja, ist das überhaupt erklärbar, was man da vorne sieht? Wenn du halt sagst, ne, ja, du musst halt schon 80 VC Max haben, jetzt kann ja jeder, der draußen schon mal Leistungstest gemacht hat, mal kurz auf sein Papier schauen, was da bei denen draufsteht. Und dann kann man vielleicht nachvollziehen, warum die so viel schneller fahren und so. Genau, ja.
Absolut. Und einfach, was man jetzt auch sieht, ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch aufnimmt, sondern so, aber was man jetzt einfach nur sieht, und das ist ja das, was wir das Fazit gesehen haben, ist, dass, nehmen wir mal ein Tagesrennen her und die ersten Top 30 Finisher, die sind, da gibt es keinen physischen Unterschied sondern die, was da vorne sind, da gibt es einfach, der Unterschied ist, weil sie bessere Position fahren, weil sie besser positioniert von der Mannschaft worden sind, weil sie besser geschont worden sind und weil sie am Ende sich einfach im richtigen Zeitpunkt ans richtige Rad sehr oft genetzt haben. Also wenn wir jetzt von einem, wenn wir jetzt wirklich von einem Massensprint oder so reden, ja. Was anderes ist natürlich, wenn einer solo mit 80 Kilometer to go wegfährt, ja. Also da muss man schon auch kritisch sein und auch reflektieren und sagen, so gewisse Leistungen waren heuer schon im extremsten Graubereich, wo ich sage, das ist wirklich kurz davor, ob das leistungsphysiologisch dann noch so erklärbar ist, muss man wirklich sagen, weil man weiß, man kann sich am Ende dann auch, wenn man so vor allem die eigenen Athleten im Rennen hat und sieht, dass eigentlich die eigenen Athleten Karriere-Bestleistungen fahren, ja, und es dann aber immer noch nicht um 0,5 Watt pro Kilo reicht, dann muss man schon kritisch sein, würde ich sagen. Ja, da muss man extrem kritisch sein und kritisch bin ich. Also gewisse Leistungen fallen, es ist immer so witzig, um der Tour, da gibt es diese astronomischen Leistungen. Letztes Jahr der Vindegaard mit dem Zeitfahren, heuer der Pogacar bei den Bergetappen, wo man einfach sagen muss, ich hoffe, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
Ich wollte sagen, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, ja.
Da haben wir am Ende hier nochmal was reingeworfen.
Wir haben so ein bisschen das witzige Podcast-Projekt. Paul macht's weil aus Berufsgründen, aber Andi und ich wollen auch über den Winter irgendwann mal beim Sebastian Leistungstests fahren. Wir schicken dir die dann nochmal ein zum Scouting, was du bei uns hast.
Ihr habt immer einen Platz im Altherren-Team.
Nee, aber ne, so eine Folge wie mit dir bringt da mal so ein bisschen. Wir haben ja super viel super interessierte Hörerschaft und super informierte Hörerschaft auch. Ne? Also wir, denke ich mal, so in Deutschland, im deutschsprachigen Raum haben wir so die Leute, die richtig Bock auf Radsport auch haben und auch strukturiert trainieren, auch einen Trainer dafür bezahlen und so weiter, sich selber beschäftigen, die hören uns auch großteils und können ganz viel damit anfangen, was du da sagst. Aber das bringt halt auch so die Tiefe der Unterhaltung, bringt auch schon mal so ein bisschen, ja, die Tiefe der ganzen Wissenschaft zu den Leuten.
Und ich kann mittlerweile echt ein gutes Podcast zwischen einem weniger guten Podcast und so unterscheiden, wirklich. Ja. Wirklich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr in Podcast zu gehen, wo nur noch ein oberflächliches Geplänkel ist. Also wirklich, da ist mir die Zeit schade, weil so mit euch, das macht Spaß, da hat man einen guten Austausch, da kommt der Schmäh nicht zu kurz, aber man kann auch in die Tiefe gehen und man versteht es, also in die Tiefe zu gehen. Und wenn ich jetzt nur noch, wenn ich die ganze Zeit erklären muss, wie man einen FDP-Test macht oder keine Ahnung was oder was ein TSS ist, dann sage ich, das sollen das andere machen. Aber
das werden wir als Trailer für den Podcast benutzen. Okay, wir bedanken uns für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke, Jungs, hat richtig Spaß gemacht. Voll cool. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Mega interessant und ist auf jeden Fall Bedarf dafür für eine weitere Folge. Ja.
Wir bleiben.
Machen wir noch Australien, wenn ich wieder zurück bin. Machen wir es auf Englisch dann.
Ja.
Super.
Danke, Andi. Mach's gut. Schönen Abend. Ciao, ciao.